Twitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 16. Heute mit dabei sind Flydi.
Hallo.
Felix.
Zombies.
Und ich bin auch wieder da, zurück aus dem wohlverdienten Urlaub in Berlin. Ja, letzte Woche habt ihr es versucht, alleine zu machen.
Wie versucht? Wir haben gewonnen einfach. Naja. Wir waren maximal strukturiert.
Maximal strukturiert. Wegflickschustern.
Ja. Ja, okay. Also der Chat hat gemeint, das war so semi.
Das war super awesome.
Ja, also letztes Mal, als ich mit dem Felix alleine gemacht habe, war es lustiger.
Echt mal? Wir waren dafür nicht lustig genug.
Ja, wir waren
das
nicht lustig genug.
Das kommt wegen dir immer.
Ich bin nicht lustig genug.
Ja, okay, ich bin nicht lustig genug.
Du bist nicht lustig genug. Deswegen bin ich ja diese Woche wieder da. Es wird also total lustig.
Total ausfallend und beleidigend. Okay. Auf jeden Fall.
Genau. Einfach viel härter, viel besser.
Viel härter.
Und deswegen fangen wir auch gleich an mit der Rubrik der Woche. Die heißt diese Woche Who Cares?
Der Woche.
Ja, Who Cares der Woche. Weil Moonlight wird eingestellt.
Ja.
Ja, total toll, oder?
Total Who Cares.
Ja,
boah, es gibt Silverlight, was keiner benutzt, und es gibt den Port, auf dem was noch weniger Leute benutzen, und genau, das wird eingestellt.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich werden jetzt die zwei Leute, die es benutzt haben, laut heulen und ins Internet brüllen, aber das geht dann auch vorbei.
Nee, das hört man einfach
meinst
nicht. Einfach nicht zuhören.
Meinst du wirklich, dass wirklich zwei Leute das Ganze benutzt haben?
Also irgendeiner muss es ja weitergekommen.
Sag mal so, einer und sein Hund.
Also auf jeden Fall der eine Typ, der irgendwie .NET, auf Linux gemacht hat.
Und dieses Viech hier, was das ziert, das Moonlight.
Das sieht aus wie irgendwie so ein Media Monkey, oder?
Ja.
Ist das so? Hat das Moonlight benutzt?
Genau. Ich glaube, das Viech hat es benutzt, aber sonst keiner irgendwie.
So ein Media Monkey.
Und da fällt mir wieder diese Geschichte ein, hier dieses Love-Film-Gedöns, was irgendwann mal umgestellt hat auf Silverlight. Mhm. Wo ich auch schon gedacht habe, okay, wie totes Pferd und so. Also und das ging ja nicht mal mit Moonlight. Nicht mal da konntest du es benutzen. Also auf Linux ging es sowieso nicht, von daher.
Das ging doppelt nicht einfach.
Wüsste ich auch nicht selbst. Also ich meine, wenn nicht mal die in Anführungsstrichen sinnvollen Sachen wie so Internet, Streaming, Media-Gedöns geht, wozu bräuchte ich es dann?
Also angedacht war es ja irgendwie als Ersatz für dieses, was gibt's von Adobe?
Flash.
Dieses Flash.
Adobe.
Air, genau. Adobe Air?
Nee, Air ist ja außerhalb vom Browser.
Ja, genau. Und dafür war es ja tatsächlich auch mal gedacht.
Nee, Silverlight ist ja ein Browser-Plugin. Und dieses Moonlight ist ja...
Also doch. Silverlight war auch mal angedacht für Desktop-Zeugs.
Aber das ist dann schon lange Realität.
Das ist schon lange her, und deswegen haben sie es auch abgebrochen.
Kannst du mal den Dings anmachen?
Also,
den Recorder.
Also das war tatsächlich der Grund, warum der .NET Linux Mensch, wie heißt das Ding, und der Mono, der Monotyp.
Miguel de Gaza.
Das ist genau, der gleiche.
Genau, und der hat gemeint, ja, das hat auf dem Desktop halt irgendwie keine Zukunft mehr gehabt, schon lange. Und also, deswegen stellen wir es jetzt ein.
Ich fand ja schon, als er das angekündigt hat, hatte das keine Zukunft, aber gut. Jedenfalls, WTF oder Who Cares der Woche, Moonlight wird eingestellt. Mhm. Und irgendwie leitet das gleich zu unserer nächsten Kategorie über, weil das Ding ist tot, und die nächste Kategorie ist der Tote der Woche. Und das Witzigste diese Woche fand ich...
Es ist einfach super makaber.
Sehr makaber.
Das ist irgendwie Darwin, oder? Ich meine, die Fittesten überleben und die Dümmsten springen einfach vor irgendwelche U-Bahnen.
Nicht vor irgendwelche U-Bahnen.
Du bist ja schon bewusst, dass die Evolution nicht so funktioniert, aber...
Nicht?
Doch, eigentlich schon.
Doch, dumme Leute sterben.
Nicht direkt. Also tatsächlich ist
indirekt, aber schon.
Lies das Buch, was ich letzte Woche empfohlen habe.
Okay, so weit habe ich die Sendung nicht gehört. Also in der Mitte war der so langweilig, dass ich einfach abgeschaltet habe.
Dankeschön.
Das ist alles wegen dir, ich sag's dir.
Ich bin schuld.
Ja.
Jedenfalls, aber was hat er gemacht?
Jedenfalls, ein 20-Jähriger springt aus Jux gegen die U-Bahn und stirbt dann.
Ja, wie, wo, gegen, warum? Gegen,
also die U-Bahn, also sie steigen aus, er steigt mit seiner Freundin aus. Er dreht sich um, denkt so, das ist eigentlich eine ganz schön coole Idee, jetzt gegen diese U-Bahn zu springen. Springt dagegen, und die U-Bahn fährt halt weiter, und hat sich irgendwie verhakt wahrscheinlich, und dann ist er einfach super zermetzelt.
Das ist ziemlich uncool.
Das ist ziemlich makaber, ja. Und deswegen finde ich nicht in Ordnung, dass du darüber lachst, Ingo.
Ja, Ingo hat heute den Part des politischen...
Politisch unkorrekter.
Ja, genau.
Okay. Ja, gut, also auf jeden Fall... keine Ahnung, ich verstehe es nicht, wie man sowas macht. Gut, aber es war ganz lustig, jedenfalls ist er jetzt tot.
Was?
Also so wie das hier steht, ist er dagegen gesprungen und gerade zu diesem Zeitpunkt ist er aus Versehen zwischen zwei Waggons reingesprungen und ist da halt hängen geblieben. Das ist nicht cool. Das ist auch nicht lustig eigentlich.
Das ist einfach super retarded.
Sorry, aber es ist einfach so. Auf jeden Fall dumm. Für den gelaufen. Also, mit dem egal. Blasshühner küken.
Ja, jetzt noch mehr lokalen Tierschutz.
Lokale Tierschutz.
Blasshühner küken sind vermutlich alle tot.
Alle?
Alle Blasshühner küken sind überall alle tot.
Ich habe letztens noch welche gesehen.
Ja, nee, also das Küken, die waren tot. Was ich ja super krass finde, wenn du auf diese Seite gehst, dann wird er deine Location haben. Was ich einfach nicht in Ordnung finde. Jetzt müsst ihr alle mal raufklicken.
Ja, machen wir gerade. Es lädt. Oh, wir haben die Seite gedost.
Ich habe drei Aufrufe in alle 10 Sekunden.
Ja, yeah, would you like to share your location?
So, nein.
Bei mir sagt er noch nichts.
Ja, weil du auch einen Mac hast. Der hat das direkt gemacht einfach.
Ja, genau.
Jedenfalls, ihr Schicksal bewegt manchen Überlinge. Ich weiß nicht, wo Überlinge ist, aber es ist...
am Bodensee.
Am Bodensee, habe ich gewusst. Also jetzt schon. Und da gab es einen Blasshühnerküken.
Da gab es einen Blasshühnerküken.
Nest.
Ach so.
Ja. Und das war dann an einem Tag leer. Und man weiß nicht, was passiert ist. Und das ist echt super traurig.
Da kam vielleicht der Fuchs vorbei und hat sie aufgefressen?
Nee, das kann nicht sein. Warum nicht? Das weißt du, warum nicht? Weil es gibt keine Füchse mehr, es gibt nur noch Wölfe.
Was?
Einfach mal welche Theorien aufstellen.
Gut. Ich warte jetzt einfach, bis wieder was Sinnvolles passiert.
Jetzt kommt was Sinnvolles. Diabolo 3-Spieler nach exzessiven Zocken gestorben.
Oh, ist sie? Ja, hast nicht zu Ende gelesen. Tja.
Wieso?
Tja. Also es ging darum, es gab irgendwie mal einen Bericht, dass einer Diablo 3-Spieler nach exzessiven Zocken gestorben ist.
Das war bestimmt so ein verrückter Südkoreaner.
Nee, irgendwie ein Ami. Einfach ein Ami.
Nee, Amis sterben nicht. Die sind so vollgefuttert.
Also nicht
an, einfach
nicht also nicht, weil sie verhungern auf jeden Fall. Nee, sondern an, nach 72 Stunden ist nachher durch eine Herzattacke gestorben einfach.
Ja, wahrscheinlich wegen Fettlebigkeit.
Also tatsächlich sieht es wohl so aus, dass der eh schon Probleme hatte bezüglich seiner Gesundheit und dass es wahrscheinlich nicht an Diablo 3 lag, sondern
so lange exzessiv gespielt, bis er endlich gestorben ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das Einzige, was Sinn macht. Jedenfalls
hat sich so drüber geärgert, dass er immer in dieses Spiel nicht reingekommen ist.
Also ich
habe überlastet war.
Genau, hat einfach 72 Stunden die ganze Zeit auf versucht sich einzuloggen und ist dann einfach gestorben. Und der konnte
aus
nicht
Graben. Der ist aus Graben gestorben.
Ja, das Einzige, was Sinn macht. Jedenfalls 72 Stunden, da geht auf jeden Fall noch einiges. Also das ist einfach ein Noob gewesen, glaube ich, der einfach dran gestorben ist. Weil er einfach keine gute Gesundheit hatte. Hätte davor irgendwie Workout gemacht und hätte sich gut ernährt, dann hätte er jetzt auch Diablo 3 5 Tage durchzocken können, ja? Ohne Probleme.
Ja, nach 5 Tagen bist du halt dumm. Tatsächlich.
Also du kannst ja auch schlafen ab und zu. Ist ja nicht so. Du kannst ja voll an deinem Computer schlafen. Und dann weiterzocken. Einfach nur so, schlecht weiterzocken. Das geht. Habe ich ausprobiert.
Achso.
Ja, haben wir, glaube ich, alle mal.
Glaube ich auch.
Okay.
Jedenfalls, es gab die Theorie, dass er daran gestorben ist, an Diablo 3, aber dann war es einfach nur seine Gesundheit.
In Wirklichkeit war es Fehler 37.
Ja, Zombies. Und Zombies. Genau. Tja. Diablo 3, es kann dich töten. Sport ist Mord, quasi. Auch E-Sport. Merkst du ja. Jetzt sag mal was.
Ja, E-Sport ist Mord, ist
ich
richtig.
Ich hab da keine Meinung zu eigentlich.
Ja, jetzt, du musst irgendeine Meinung haben.
Nee, ist es nicht.
Okay,
so
finde ich gut. Ja, dass gut. Wir auch Anti-Meinung haben. Einfach, dass
Anti-Meinung.
Wir sind total der kontroverse Podcast.
Genau, dass wir auch ein bisschen eine Kontroverse reinbringen.
Ja, okay, machen wir einfach weiter.
Aber zum Sport habe ich nachher noch einen lustigen Pick.
Okay, sehr gut.
Sehr gut.
Jetzt gehen wir einfach zum nächsten Thema.
Der Ingo war auf dem Linux-Tag.
Ja. Genau.
Also zuerst mal, er war ja in unserer Mission unterwegs, nämlich als Binärgewitter-Messias, als Open-Source-Messias.
Hat funktioniert.
Bei wie vielen Leuten musstest du dich entschuldigen? Weil
und
wir,
dich auspeitschen lassen, das ist wichtig.
Genau, weil wir über ihre Projekte hergezogen haben. Nee, also
ich,
so.
Persönlich stehe ich ja auf Schmerzen. Also ich bin ja so ein, Masochist.
Masochist.
Das heißt jetzt gar kein Messias, sondern er stand einfach drauf. Ja? Das ist jemand Scheiß.
Doch, ich habe mich extra für euch auspeitschen lassen. Das war so gut.
Also. Ist dann die Frage, ob das wirklich eine gute Tat war, wenn das
gelaufen hat. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist quasi gar kein Messias, sondern er hat
da müssen wir einen Philosophen befragen.
Nee. Wir können auch einfach sagen, dass es nicht so ist.
Okay.
Das heißt, du bist gar nicht unser Messias.
Genau, ja. In Zukunft lassen wir ihn einfach nicht auspeitschen und daran muss er dann quasi.
Ja, dafür genau. Muss er dann quasi. Sie tun so, als ob sie ihn auspeitschen würden und peitschen sich selber aus. Bam!
Okay, Linux-Tag.
Linux, sag doch mal irgendwas.
Ja, Linux-Tag war letzte Woche vom 23. bis zum 26. Mai. Ich war leider nur zwei Tage da.
Wie kann es so sein, dass ein Linux-Tag drei Tage ist?
Ja, der hat mal als Linux-Tag angefangen und da war es nur einer und irgendwann waren es mehrere Tage.
Warum sagt man nicht Linux-Tage?
Weil das sind andere.
Es gibt schon Linux-Tage, aber die sind in Chemnitz.
Das ist einfach, die Marke ist halt einfach so. Das hat halt, früher war es halt ein Tag an der Uni Kaiserslautern und jetzt sind es halt mehrere Tage und es heißt immer noch Linux-Tag. Ist halt so.
Macht keinen Sinn.
Ist halt nur der, die Marke halt, Linux-Tag. Sind aber mehrere und da ich ja seit, keine Ahnung, zum ersten Mal seit Menschengedenken oder seit ewig Zeit mal nicht mit dem Stand unterwegs war, hatte ich auch mal Zeit rumzulaufen und mir das Programm so ein bisschen angucken.
Was gab's denn so? Was war denn das Coolste?
Also für mich das Interessanteste war tatsächlich der Storage-Teil. Ging da um OCFS2, um Ceph und
ButterFS auch?
ButterFS.
Und haben sie gesagt, das ist bald fertig?
ButterFS habe ich ein Interview gemacht, kannst du dir anhören, aber Radio Tux.
Ah. Fass es doch mal kurz zusammen. Ist es fertig?
Na, fertig ist es noch nicht.
Okay, alles klar.
Aber
das heißt, man kann es noch nicht benutzen.
Ja doch, benutzen
kannst du es. Das ist schon GZFS. Genau, hast du gefragt, ob es ein GZFS ist.
Nee, stimmt, das hätte ich natürlich.
Das hätte ich fragen sollen. So, ab welchem Release ist es GZFS?
Also was?
Awesome. Mist, das habe ich ganz vergessen, ja. Nee, aber ich habe
nächstes Mal. der passt immer. Jedes Mal, wenn du irgendjemand von ButterFS treffen wirst, dann wirst du ihn fragen, hoffentlich.
Ja, also ich habe da mit Lenz Grimmer gesprochen, der ist für Oracle Linux zuständig und habe den mal ein bisschen so gefragt, wie das eigentlich so war, dass Oracle mit ButterFS angefangen hat, wie der aktuelle Stand ist. Sie haben ja wohl einen kritischen Bug gefixt in letzter Zeit und man kann es auf jeden Fall jetzt testen und wir nehmen...
Kann das schon seit Jahren testen.
Ja, und wir haben auch über die früher nicht vorhandenen Check-Tools gesprochen, die jetzt so nach und nach kommen.
Die sollten ja tatsächlich eigentlich nicht notwendig sein, weil eigentlich sollte das Filesystem mit dem Design, wie sie es geplant haben, nicht kaputt gehen.
Ja, niemals. Aber es gibt trotzdem...
Die haben ja Copy and Write und alles
und überall Checksummen. Ich weiß schon.
Ja, gut,
also eigentlich ist es
also
nicht
da
möglich.
Also da war dieser eine richtig heftige Bug, der wohl für 90% der Sachen zuständig war, dass es kaputt gegangen ist und den haben sie jetzt gefixt. Das heißt, aus seiner Sicht...
Man kann alles kaputt machen.
Oder alles ist schon kaputt.
Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Mach weiter.
Also probiert's einfach mal aus und wahrscheinlich wird's eh ab nächstem Jahr so langsam das Standarddateisystem werden. Also da werden wir gar nicht... Ja.
Also ich finde das ja immer noch ganz schön bescheuert. Weil du weißt noch nicht mal, wie viel Platz du verbrauchst hast auf deiner Festplatte. Und das ist einfach ein Riesenscheiß.
Ich weiß gar nicht, wie es im aktuellen Stand jetzt ist.
Also ich habe es, wo ich es letztes Mal ausprobiert habe, ja. Das war vor vielleicht einem Monat. Und da war es so, du machst einen Disk-Free und der sagt dir nicht, wie voll deine Festplatte ist. Er sagt dir halt irgendeinen Scheißwert, aber der stimmt nicht. Und dann haben die ihr eigenes Disk-Free und das sagt einfach mal überhaupt nichts aus. Das sagt dir irgendwelche, ja, du hast irgendwie 12.100 iNodes verbraucht und das sagt aber immer noch nicht, wie viel Platz du auf deiner Festplatte noch frei hast. Und dann schreibst du irgendwie Sachen rein. Und dann ist sie voll, aber das Disk-Free sagt dir, nee, das ist nicht voll. Und ich sage, ist aber voll, ich kann nicht reinschreiben.
Das blöde
fucking Butterfest. Retarded.
Naja, aber die bauen ja immer noch dran. Und
klar, das wird gut. Besser, das wird gleich irgendwann morgen besser. Gut. Morgen kann man es benutzen.
Jeden Tag wird es besser.
Und was war noch gut, also außer jetzt Storage, was ja eigentlich kein Scheiß ist?
Nee, Storage ist kein Scheiß. Storage ist wichtig, weil sonst ist irgendwann kaputt alles.
Ja. Okay, was war denn noch gut?
Ja, so viel mehr habe ich an Vorträgen gar nicht gesehen. Ich habe mir noch einen über Git reingezogen, wo jetzt nicht so viel Neues dabei war.
War dann wenigstens Linus Torvalds auf dem...
Linus Torvalds geht auf fast gar keine Veranstaltung.
Ja, dann sollte man wenigstens dahin kommen, auf den Linux-Tag.
Ja, nee, macht er nicht.
Er hat wahrscheinlich gedacht, ja, es sind ja drei Tage, was macht das für einen Sinn? Hat es dann einfach gelassen.
Zähl doch keinen Stuss.
Okay.
Ja, es ging noch um Samba 4, da konnte ich leider nicht reingehen.
War der so voll, oder?
Nee, weil es halt gleichzeitig zu dem Storage-Teil war. Okay, Ja, so die üblichen Sachen, ein bisschen über Mail-Server, ein bisschen hier und ein bisschen da. Also vollgepacktes Kongressprogramm. Ich fahre jetzt nur Donnerstag und Freitag da. Den Samstag habe ich nicht mehr geschafft, weil ich dann da schon wieder andere Sachen zu tun hatte. Habe deswegen auch nicht dieses Root-Camp, was da noch nebenbei lief, gesehen. Das war zwar auch Freitag, Samstag nochmal so eine extra Veranstaltung, so Barcamp-mäßig, aber kostete ein bisschen Eintritt. Deswegen habe ich es mir jetzt nicht angeschaut. Ja, gut, ansonsten waren natürlich wie immer zwei Hallen voll mit Ständen, mit Open-Source-Projekten und mit Firmen. Jetzt haben die am Ende gesagt, sie haben irgendwie 10% mehr Besucher. Also weiß nicht, ob ich das glauben kann, oder ich weiß nicht, wie die das gezählt haben. Weil gefühlt war weniger los als letztes Jahr. Also gerade so die ersten, also gerade die Tage, an denen ich war da, Samstag kann ich jetzt nichts zu sagen. Und am ersten Tag haben die Leute gesagt, waren noch weniger da als Donnerstag, Freitag. Waren die Hallen waren extrem leer.
Wichtigste Frage, gab's Free Stuff?
Free Stuff. Es gab bei OpenSUSE gab's umsonst Bier.
Oh, ja. Und sonst?
Ist wahrscheinlich auch notwendig bei OpenSUSE.
Wahrscheinlich. Du musst dich einfach hart betrinken, damit du das gut finden kannst. Sag ja. So, hier, nimm diese kostenlosen Installations-CDs mit in dein Bier. Blub.
Ja, nee, du bekommst das Bier nur, wenn du die CD mitnimmst.
Nur wenn du dein Windows jetzt, dein Windows, wenn du es hast, formatierst oder dein Linux, egal. Wenn du es formatierst, dann OpenSUSE
installieren. Oder wenn du einen toten DAX mitbringst, damit man es drauf installieren
kann. Nee, das kannst du bloß mit
mit Debian.
Nur Debian, genau. Also es funktioniert mit OpenSUSE.
Ja, die Geschichte mit dem toten DAX, ja, die hatten wir schon ein paar Mal.
Ja.
Ja, LPI hat wieder Prüfung abgenommen, also so irgendwie alles wie immer. War ein nettes Familientreffen, viele Leute getroffen, gequatscht, also das war so mein Hauptgrund, ein paar Vorträge mir endlich mal anzugucken, weil ich da sonst nicht zukomme und ansonsten mich von Stand zu Stand getingelt. Hab mich mit den Leuten unterhalten, mal wieder ein bisschen ausgetauscht. Einen interessanten Hörer habe ich getroffen, der hatte nämlich unser T-Shirt an. Das war sehr lustig. Er hatte sich ein T-Shirt gemacht mit Ich filter Blumen.
Sehr gut.
Ich filter Blumen. Das Ich filter Blumen T-Shirt hat mir gesagt, wo er es gedruckt hat, habe ich schon wieder vergessen. Aber ich habe ein Bild davon gemacht. Also ihr könnt euch den Georg anschauen mit seinem T-Shirt Ich filter Blumen. Und da habe ich überlegt, wir müssen echt jetzt endlich mal die Serienproduktion davon starten. So, dass wir die auch
mal. Also ich glaube, wir sollten zuerst mal dann noch die man kann alles kaputt machen.
Ja, aber wir haben ja noch nicht mal irgendwie den als Namen gehabt, was ja schon ein bisschen traurig ist. Hieß irgendwie anders.
Ja.
Das ist schade
eigentlich. Schade. Wir sollten uns demnächst mal ein bisschen konsistenteres Namensschema für die Sendung ausdenken. Aber ja.
Was meinst du?
Egal. Das wollte einfach Sinn. Mal ein bisschen vor mich hin blubbern.
Ah ja, hast du geschafft jetzt.
Das ist gut. Also der Georg hat auf jeden Fall dieses T-Shirt an, ganz lustig. Haben ihn wohl auch ein paar Leute angeguckt deswegen. Mir hat halt noch irgendwie gefehlt, dass er irgendwo jetzt noch hinten oder so drauf Binärgewitter gehabt hätte. Weil so ist, Ich filter der Blumen ist zwar lustig, aber sehr, sehr lustig ist es nur, wenn man weiß, wo es herkommt und warum das so ist.
Genau. Nee, ich lustig. Mein, das ist nicht lustig, das heißt dann, dass wir einfach kostenlose Werbung bekommen, ist ein Unterschied.
Ach so, okay. Ja. Sonst ist es einfach nur.
Wir total müssen da Franchises chaotisch. Lizenzieren.
Genau, wir müssen alle unsere Namen, alles, was wir uns überlegen, müssen wir einfach lizenzieren für immer und dann Geld verdienen.
Genau, wir machen das wie George Lucas.
Ja,
okay. Nur kleiner.
Ja, und ohne Jar Jar Binks.
Ja, genau, ohne Jar Jar Binks.
Gut. Mixe. Microsoft war auch da, ganz groß. Und hat auch Leute interviewt und da irgendwie ein Video draus zusammengeschnitten. Also könnt ihr euch mal angucken.
Und das Video heißt, Why is Microsoft Windows 7 awesome?
Keine Ahnung, nee, was Microsoft und Open Source irgendwie miteinander zu tun hat.
Und? Was haben sie mit zu tun?
Ja, weiß ich nicht. Guckt euch das Video an. Also ich habe die tatsächlich rumrennen sehen und Leute interviewen, aber ich wusste gar nicht, was die da machen. Und
was die eigentlich
jetzt wollen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass auf Heise da dieses Video stand und wenn ihr Lust habt, guckt doch einfach mal rein. Und ja, also Microsoft fragt halt so, und wie viele Open Source Projekte gibt es auf Windows? Wie viele programmieren dafür? Was denkt ihr über Linux und Microsoft und so? Ein paar Leute sind da halt gefragt worden und ja, kann man sich mal angucken. Gucken, was Microsoft oder was die Leute auf dem Linux-Tag zu Microsoft denken. Jetzt ist mein scheiß Firefox abgestürzt. Fuck yeah.
Das ist echt eine traurige Geschichte.
Ja, das ist eine traurige Geschichte.
Wir machen einfach weiter.
Genau, News.
Felix. Wir haben noch BitLove.
Achso, stimmt, das wollten wir auch noch ansprechen.
Ja, genau. BitLove ist, ja, man torrentifiziert eigentlich seinen Podcast-Feed und dann wird, ja, kann man, bei Miro kann man das dann zum Beispiel reinhauen und Miro lädt sich die Sachen dann gleich per BitTorrent runter und man kann den Podcast quasi angucken. Also es ist ein Podcast-Feed, wo keine MP3-Datei oder OGG-Datei oder sonst was drinsteht, sondern ein Torrent-File. Und das Torrent-File können Clients, die das können, runterladen, das laden und dann hat man den Podcast auch.
Genau. Ohne dass man die Server belastet.
Genau, also Leuten. Das ist ein Projekt, was mal von Tim Pritlove initiiert wurde und glaubt, dass der Astro hat das Geld. Der
Astro, ja.
Und das macht im Endeffekt Folgendes, das nimmt unseren RSS-Feed, zieht sich da die Enclosures raus, also die Dateien, die wir da verlinken, also unsere Podcasts im Endeffekt, und nimmt das, lädt die dann runter, macht da draußen Torrent und seedet das Torrent quasi für die Leute, die es per Torrent abonnieren wollen.
Ich finde es ja auch awesome, dass wir mehr Flatter-Punkte haben als Podlove. Das heißt, wir sind einfach
uns gibt's auch schon länger.
Relevanter. Aber der Flatter-Button an der Seite nicht, oder? Bei uns?
Doch, den gibt's auch schon länger. Fuck. Aber trotzdem cooles Projekt und wenn ihr es gut findet, dann klickt auch dort auf den Flatter-Button. Genau. Habe ich gerade gemacht. Und ja.
Genau, und man kann auch die einzelnen Episoden kann man auch nochmal flattern da drin, wenn man will. Und wenn ihr Miro benutzt zum Beispiel, dann tragt da einfach den Feed ein. Da wird es sicher auch irgendwann mal eine API geben, dass wir jetzt noch auslesen können, wie viel Downloads da sind. Also das wird jetzt auf der Webseite angezeigt, aber wir kriegen das noch nicht in unsere Statistiken rein. Aber das wird so nach und nach aufgebaut. Jetzt habe ich gerade gesehen, vor ein paar Tagen ist ein neues Design online gegangen und seit heute kann man sich auf bitlove.org auch registrieren als Podcaster. Vorher musste man Astro selber anschreiben und sagen, hey.
Was wir natürlich gemacht haben.
Was wir natürlich gemacht haben, genau. Trag uns mal ein und seit heute kann man auch sich selber dort einen Account anlegen, seinen Podcaster eintragen und dann wird auch der eigene Feed einfach in einen Torrent-Feed umgewandelt. Und also wer einen eigenen Podcast hat, kann sich auch dort einfach anmelden und das auch in Anspruch nehmen. Das ist also zurzeit ein kostenloser Dienst für alle. Und ich meine, wenn über Flutter genug Geld reinkommt, dann wird es wahrscheinlich auch so bleiben. Ansonsten weiß ich nicht, wie viel Server-Traffic-Kosten das so verursacht.
Ansonsten geht es wieder auf Static und man macht Pull-Requests in GitHub, weil das kostenlos.
Ja, aber unser, also der Traffic ist ja trotzdem da.
Ach so.
Und er muss ja jetzt mindestens ein Seed zur Verfügung stellen, dass das Ding einmal rausgeht. Und bei Sendungen, die halt sonst nie gedownloadet werden, muss er den definitiv immer
also
bereitstellen.
Ist ja im Endeffekt dasselbe Prinzip wie bei Amazon S3. Also das wissen viele Leute nicht, aber bei Amazon S3 kann man die Dateien, die man da hochlädt, als Torrent bereitstellen und dann seedet quasi Amazon für einen das Torrent, wenn es keine anderen Seeder gibt. Und somit kann man sich halt auch Traffic sparen. Ich habe letztens mal so ein paar Datensätze von Reddit runtergeladen, die so bereitgestellt wurden und dann hat halt irgendwie, das war ein Tracker von Amazon und da war halt dann irgendwie S3 der einzige Seeder, das heißt, es wird wahrscheinlich denjenigen, der das betrieben hat, kosten, aber wenn man halt irgendwie dann so viele User auf einmal bedienen will, dann wird sich das wahrscheinlich auch für einen rechnen.
Ja, und ich meine, wenn man erstmal genug User hat, die es Fall auch haben und weiter seeden, dann ist das ja so ein bisschen so ein Selbstläufer. Ja. Also man sieht jetzt auch bei diesem BitLove.org, wenn viele Leute sich das runtergeladen haben und auch weiterhin Seeder bleiben, sieht man es natürlich auch, wie viele Seeder das Ding noch hat. Und obwohl wir das jetzt noch gar nicht so groß angekündigt haben in unserer Sendung, aber es ist schon verlinkt auf unserer Webseite bei Abonnieren, aber ansonsten haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber trotzdem, dafür sind die Download-Zahlen schon gar nicht so schlecht.
Mhm. Also Maximum irgendwie 21 bei Spezial Nummer 4.
Apropos, wir haben auch gar nicht über die Spezialsendung Nummer 4 geredet. Genau. Irgendwie, da kamen auch kaum Kommentare zurück, weiß ich nicht. Hat das
weil die einfach so alles erklärt hat, worum es geht bei
Distributed Computing. Die hat alles erschlagen einfach.
Die hat alles so gut
erklärt. Es geht einfach um Punkte.
Es geht um Punkte sammeln.
Okay, gut. Gut.
Wir haben eigentlich schon gespoilert die komplette Sendung.
Das ist nur ein Punkte sammeln. Nee, das ist ein Insider, dann müsst ihr die Sendung erst hören.
Genau. Oder ihr lacht einfach so drüber.
Genau, und nächstes Jahr machen wir zum Vatertag dann wieder mit Bier und Wein und
echt, machen wir das?
Anderen harten
vielleicht,
Sachen.
Vielleicht.
Wenn wir dann noch senden und ihr uns nicht weggemobbt habt. Gut, wo waren wir jetzt?
Bei den News.
So weggemobbt mit dem Mob, den
Flighty genau.
gerade dabei hat, ja, okay.
Ist klar, weil Flighty hat immer einen Mob dabei, damit der irgendwie...
damit ich Leute mobben kann.
Mobben
mit P.
Mobben.
Hattet ihr eigentlich ein Handtuch am Freitag um?
Natürlich.
Ich hab's vergessen.
Ich hab sogar noch, also ich hab da einen Talk auf dem Webday gehalten an der HDM und hab das noch groß angekündigt, dass da Towel Day ist und einer der anderen Sprecher wusste auch, dass Towel Day ist. Und
aber er hat nichts gemacht.
Ja. Nee, er hat nichts gemacht, er hatte einen Anzug an und hatte keinen Towel dabei, aber im Publikum waren, glaube ich, 3-4 Leute, die dann noch so ein Handtuch dabei hatten.
Immerhin, aber.
Also auf dem Linux-Tag hat man uns eindeutig gesehen, so 20, 30 Leute habe ich auf jeden Fall mit dem Handtuch rumrennen sehen. Also es war schon, ich habe es dummerweise tatsächlich vergessen, weil ich habe bei meinen Eltern übernachtet und irgendwie da natürlich kein Handtuch mit.
Und da ist natürlich kein ständig. Internet, wo man das nachschauen kann.
Nee, ich habe es einfach morgens aus dem Haus gehen vergessen, sich noch ein Handtuch mitzunehmen.
Ja, aber so ging es mir auch, von daher ist in Ordnung, sei dir vergeben.
Und ich habe es natürlich gleich gemerkt und morgens Twitter angemacht, Towel Day. Oh, scheiße. Damn.
Twitter Day.
Twitter ist einfach gut. Okay, Humble Bundle gibt's wieder ein neues. Yay! Yeah!
Aber diesmal ist es awesome. Und zwar es ist dabei Psychonauts. Und alle, die Psychonauts nicht kennen, müssen es jetzt auf jeden Fall sich bei Humble Bundle holen. Und alle, die es schon kennen, können es einfach nochmal holen, weil es einfach so super awesome ist. Und dann einfach parallel spielen, weil es maximal gewinnt. Und auch für Flighty, das ist super awesome einfach.
Ja, ich finde es ja prinzipiell gut, aber ich kaufe mir halt nichts, von dem ich weiß, dass ich es nicht benutzen werde und ich komme halt momentan nicht zum Computerspielen. Tja. Deshalb,
nee, also, ist kein Problem.
Ist nett gemacht und man kann da immer gerne Werbung für machen, aber ich habe halt momentan keinen Bedarf für.
Und ist sogar der Soundtrack für Psychonauts und für die ganzen anderen Games dabei, was ziemlich cool ist. In Flag sogar.
Sehr gut.
Also in maximale Qualität quasi. Und was sonst noch? Bastion und Limbo ist auch super, super gut.
Oh, Limbo ist dabei.
Limbo ist einfach super.
Das
ist relevant. Super.
Das habe ich mal beim Phil auf der Xbox, glaube ich, gespielt. Oh, Limbo ist echt cool, da könnte ich mir das echt mal überlegen.
Du kannst so viel bezahlen, wie du willst.
Ja,
wenn du sagst, ich bin super Cheapskate und bezahle nur $1, dann reißt es halt den Schnitt von Mac runter.
Ja, aber so bin ich ja auch nicht.
So bin ich ja.
Nee.
Auch nicht.
Linux hat gerade den höchsten Average.
Ja, die haben immer den höchsten Average. Weil die ganzen Leute sind einfach super glücklich, dass sie irgendwas auf Linux zu spielen haben.
Aber Notch ist nicht ganz oben. Irgendwas läuft hier falsch. Der hat es noch nicht mitgekriegt. Es ist auf jeden Fall das Humble Indie Bundle 5. Ja, die anderen Bundles vorher waren ja irgendwie so Special Bundles und jetzt gibt's mal wieder das
normale
Original.
Genau. Also auf jeden Fall, die lohnen sich super hart. Also schon allein für Psychonauts oder für Limbo lohnt es sich einfach schon. Und das ist einfach, die Games sind nicht richtig.
Ich glaube, da muss ich das jetzt auch mal kaufen.
Ja, ich hab's dir gesagt. Los,
Kaufbefehl. Backdoors in chinesischen Militärships.
Ja, das war eine News, weil halt irgendeiner so einen super harten Artikel geschrieben, wie sie irgendwie voll die Backdoors gefunden haben in Chips, die sie aus China eingekauft haben.
Wir wussten es schon immer, die bösen Chinesen.
Ja. Die Sache ist halt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Backdoors einbauen kann. Was am bösartigsten ist, weil man es halt wirklich schwer nachweisen kann, sind Side-Channel. Also du hast irgendwie eine Kryptomaschine, die macht irgendwie Krypto. Und in den Nachrichten liegt die jedes Mal einen ganz kleinen Teil vom Key. Und du kannst es halt nicht einfach nachweisen, weil die Nachrichten halt legide aussehen.
Ja.
Und das ist halt richtig evil, weil du dann halt auch erstmal ganz viel von der Krypto verstehen musst und dann musst du verstehen, wie sie funktioniert. Und dann musst du auch verstehen, ob diese Maschine das überhaupt macht oder ob das einfach nur aussieht. Also Krypto ist halt eh einfach immer super fies und man muss mathematischer Supermaster sein, damit man das so verstehen kann, dass man auch sowas sehen kann. Da gab es ja auch so Side-Channel-Bugs, nenne ich es mal, in BSD, ich weiß gar nicht, in welchem FreeBSD, OpenBSD, gab es mal von der Zeit.
Ja, wenn dann eher Free. Aber
ich bin gerade im Überlegen, ja, OpenBSD sagte,
also wir hatten auch drüber geredet.
Einen Remote Exploitable Angriff, aber der ging dann halt sofort gegen SSH und hatte dann halt zu dem Zeitpunkt eine Root-Shell. Aber ich glaube, es war nicht
OpenBSD. Also das war tatsächlich so Side-Channel und dass du einen Teil vom Key geleakt hast. Und das war halt irgendwie für eine relativ lange Zeit drin. Und wir haben drüber geredet, ist auch schon wieder fast ein halbes Jahr, würde ich jetzt raten, her. Der Artikel spricht jetzt ein bisschen darüber, was alles so was alles so möglich ist und was ist, was alles passieren kann, wenn du aus China deine Chips einkaufst. Was sich herausgestellt hat, das Ganze waren Bogos, also es war tatsächlich nur eine Aufmache für irgendwas, was es nicht gibt, quasi. Also es wurde von so einer Backdoor im chinesischen Chip geredet, aber diese Backdoor gab es nie.
Gab es nie. Hm.
Und zwar, es liegt daran, es wird hier geredet von JTAG Hardware-Chips, die halt einfach noch auf der Hardware mit drauf sind. Also JTAG ist dieses Debugging-Schnittstelle auf Chips. Ja. Und wenn man sich da ranhängt, dann kann man halt die Register vom aktuellen CPU lesen und man kann da also ein bisschen rumspielen, Peek-and-Poke-mäßig. Irgendwie Sachen in den CPU reinbringen.
Das wäre jetzt nichts.
Doch, also wenn du Krypto machst, dann willst du das eigentlich nicht haben.
Ja,
weil du kannst dann theoretisch den Key sehen in den
Also du Registern. Kannst dann tatsächlich auch anhand von, ja, zumindest Teile davon.
Ja, genau. Also du musst aber bloß lang genug zuschauen, weil irgendwann muss er den Key ausgerechnet haben.
Ja.
Und genau darum geht's. Also die chinesischen Boards ist halt so, dass JTAG drauf, um die zu debuggen. Und wenn man das halt quasi versendet, dann ist es meistens so, dass das Design nicht mehr geändert wird, sondern einfach nur noch die Connectors weggemacht werden vom Board-Layout, aber das eigentliche Board-Layout und der Chip selber nicht mehr geändert wird. Das heißt, JTAG gibt's immer noch. Und wenn du dich an die richtigen kleinen Pins ranhängst, dann
lötest, ja.
Genau, dann, oder musst ja nicht löten, kannst ja so ranhängen quasi.
Also normalerweise sind es dann halt so Konnektoren, wo man halt einen Stecker draufsteckt und dann hat man da so, also JTAG ist so mächtig, dass man da tatsächlich auch Instruktionen single-steppen kann und so.
Ja, ja, genau. Also das ist ein Debugger für deinen CPU, genau. Also für deinen
Microcontroller-Prozessor.
Ja. Genau, und die werden dann halt meistens nicht weggemacht, weil es halt einfach teurer wäre, den komplett aus dem Design rauszunehmen, den JTAG-Chip, als ihn einfach drin zu lassen. Und genau darüber wird halt geredet. Dass man eher davon ausgehen kann, dass es einfach nur drauf ist, weil es halt zu schwer wäre wegzumachen, als dass sie da wirklich böse Machenschaften haben und remotely exploitable Chip-Designs ist auch wohl noch eine Stufe weniger wahrscheinlich einfach.
Ja, und ich meine, wenn das wirklich so ein großer Chiphersteller machen würde, so ein chinesischer, dann würde
das rauskommen.
Wenn das rauskommt, ist halt ein bisschen blöd. Das wäre halt, also dann wären die ihr Geschäft wahrscheinlich auch los.
Mit Sicherheit.
Ja, ganz sicher. Von daher kann man jetzt mal davon ausgehen, dass sie das wahrscheinlich nicht probieren würden.
Ja. Naja, gut. Genau, also da geht es dann tatsächlich in den einen Artikel. Ich weiß gar nicht, ob es der richtige ist, ob es der Title-Artikel war. Den habe ich, glaube ich, nie mal wiedergefunden, aber das war irgendwie, was damit zu tun hatte.
Warum sind denn billige Kunden teuer?
Tja, das ist ja erstmal ein Paradox, weil man denkt so, okay, wir haben irgendwie drei Pläne, so, wir haben den Cheapo-Plan für irgendwie billig pro Monat, dann haben wir den normalen und dann haben wir den Super Premium Customer.
Wahrscheinlich sind die Premium-Kunden, die sind einfach glücklich und zufrieden und werden nie den Service anrufen. Und die billigen, die sind so komisch drauf, dass sie ständig irgendwie rumnerven und deswegen mehr kosten.
Ziemlich genau sagt das der Artikel aus, aber man kann sich darüber natürlich ein bisschen streiten. Weil es ist nicht so.
Natürlich, klar. Ich meine, man muss auch über das Gesamte gucken, ja. Wenn du 10.000 Billigkunden hast, und davon irgendwie, keine Ahnung, 10% rummucken, ist wahrscheinlich immer noch besser, als wenn du irgendwie nur drei Profikunden hast. Ja. Also es kommt immer darauf an, wie viel man so verlangt.
Ja, ist halt auch die Frage, wie soll ich es nennen, gut ausgebildet, wie die Kunden mit dem Produkt vertraut sind. Weil die Leute, die da schon so den Bonus-Premium-Preis zahlen, die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit eher mit dem Produkt vertraut und können eher damit umgehen, als jetzt die Leute, die jetzt mal den total billigen Plan dann nehmen, um mal irgendwie auszuprobieren, was denn
da überhaupt geht. Also die Hypothese, die aufgestellt wird, sagt, wenn du keine Ahnung von dem Produkt hast, dann guckst du auf eine Sache. Nicht auf Features, sondern guckst auf den Preis. Das, was am billigsten ist, nimmst du.
Ja. Genau.
Und das sind dann meistens, also man wird sie als Dummies beschreiben oder der Blog beschreibt die als Dummies. Mhm. Die Leute, die sich auch ein Buch kaufen würden, for Dummies. Solche Leute. Also nicht, dass sie wirklich dumm sind, sondern dass einfach keine Ahnung von dem haben und deswegen mehr Support benötigen, um das quasi auszugleichen, was sie sich vorher nicht angeeignet
haben. Ja, genau. Und wenn man dann mal so weit ist, das jetzt mal irgendwie das mittlere oder Premium-Segment zu kaufen, dann ist man wahrscheinlich auch schon weit genug zu wissen, was man von dem Produkt erwarten will.
Genau.
So. Also macht schon Sinn, mehr oder weniger.
Also ich habe da natürlich keine Naherfahrung, aber hört sich auf jeden Fall erstmal legit an.
Ja, also ich kenne das so im persönlichen Bekanntenkreis, da gibt's viele, die irgendwie von Freemium-Produkten, bei denen sie nur so die ganz den kostenlosen Plan haben, alles Mögliche fordern und sich ständig über Sachen beschweren. Und wenn man ihnen dann sagt, ja, dann kauf's doch, dann hast du genug Platz bei Dropbox oder sonst irgendwas, dann haben die dann halt auch keine Lust drauf. Und also daher kenne ich das schon, das sind halt wahrscheinlich auch eher die Leute, die dann mal im Zweifelsfall den Support nerven.
Ja, genau. Also es gibt hier auch noch ein, zwei Sachen, die angesprochen werden, was man machen könnte. Die drei Überschriften sind Educate Your Customers, Drive Dummies Away und Embrace Dummies. Das sind die drei Sachen, die ihr sagt, die man machen könnte. Und was das genau bedeutet, könnt ihr dann ja durchlesen.
Gut, das ist mir gerade eingefallen. Das hat auch irgendwie ein bisschen mit dem Dunning-Kruger-Effekt zu tun. Also das ist so ein von zwei Psychologen entdecktes Phänomen, dass halt Leute, die eigentlich sehr, sehr viel wissen, aufgrund dessen, dass sie auch wissen, was sie nicht wissen. Das war jetzt sehr viel Wissen. dass Leute, die quasi
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Hier, dass Leute, die quasi relativ wenig wissen, dass die ein höheres Selbstbewusstsein haben und sich für besser halten, als sie tatsächlich sind, während Leute, die sehr viel wissen, halt bei denen ist es genau das Gegenteil, weil sie halt sich auch dessen bewusst sind, was ihnen an Wissen fehlt.
Okay. Quasi. Also ich zitiere hier einfach mal die Wikipedia.
Ja.
Bezeichnet man als eine Spielart der kognitiven Verzerrung, nämlich die Tendenz inkompetenter Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Leistung kompetenter Menschen zu unterschätzen.
Genau.
Also ziemlich genau, was du gesagt hast.
Genau. Mit mehr Wissen. Also ich hab öfter das Wort Wissen benutzt, aber die Definition der Wikipedia.
Genau. Wikipedia gewinnt einfach, weil sie einfach alles weiß.
Weil die hat einfach
weil sie inkompetent Wissen benutzt.
Nein. Inkompetent, genau. Weil keiner würde inkompetent benutzen.
Ja. Ja, das ist durchaus interessant.
Genau, also. Ich verlinke das einfach mal dazu.
So. Okay, dann gehen wir wieder zu Google. Und Google durchsucht jetzt auch irgendwie JavaScript.
Das machen die aber schon lange.
Aber die evaluieren den hart.
Also was jetzt, glaube ich, neu ist, also was Google schon lange macht, deshalb hat ja Twitter vor kurzem, das was ja auch wieder jetzt umgeschaltet hat, andersrum. Twitter hat ja vor einer Weile diese Geschichte mit dem JavaScript-Only-Interface eingeführt, indem sie dann quasi für permanente URLs diese Hashbang mit drin hatten. Und genau, das ist quasi, das ist bei Twitter mittlerweile wieder komisch, weg. Die haben da vor einer Weile auch einen Blogpost drüber geschrieben, warum die das gemacht haben. Den können wir auch mal verlinken.
Warum haben sie es gemacht?
Ja, aus Performance-Gründen, weil es einfach im Client viel zu lange gedauert hat, das alles in JavaScript zu rendern.
Mhm.
Das ist so die Zusammenfassung. Wo war ich? Beim Hashbang, genau.
Ja.
Und Twitter hat es mit diesem Hashbang darum gemacht, weil das eine Spezifikation ist, die Google mal vor einer Weile rausgegeben hat, wie man denn seine URLs definieren soll, damit der Googlebot weiß, dass er die auch crawlen darf. Und alles, was ein Hashbang mit drin ist, da weiß er, das ist JavaScript und dann evaluiert er das auch mit.
Aber jetzt macht das wohl überall?
Erstens das und zweitens machen die jetzt auch so Geschichten, dass die das JavaScript, was auf der Webseite ist, auch ausführen und gucken, wie lange es noch dauert, Elemente nachzuladen. Also so habe ich das verstanden.
Mhm, genau.
Dass die quasi, wenn wir jetzt auf unserer Webseite, also ich habe da vor einer Weile mal Statistiken gemacht, auch für den Vortrag, den ich da letztens gehalten habe. Und es ist lustig, unsere Webseite, die lädt halt dadurch, dass es statisches HTML ist, ist das normale HTML innerhalb von 400 oder 500 Millisekunden geladen. Aber bis die komplette Webseite aufgebaut ist, dauert es irgendwie 5 bis 6 Sekunden, weil dann halt noch die ganzen Flatter-Buttons und sonst was nachgeladen werden.
Aber Hauptsache, man kann die Seite schon sehen, weil die Buttons sind ja erstmal egal. Flatterbau tatsächlich echt scheiß lange.
Ja, was ich mir da überlegt habe, was ich demnächst vielleicht auch in Octopod einbauen will, ist, dass man konfigurieren kann, dass alle Buttons auf der Startseite statische Image-Tags sind, auf die man dann draufklicken kann, wo man zu Flatter kommt. Und dass, wenn man dann auf einen Artikel klickt, dass man dann das Widget sieht. Mhm. Das wäre so ein Kompromiss, dann würde halt die Startseite schneller laden. Das Problem ist halt, die Webseite, man sieht die zwar schon, die ist komplett aufgebaut, aber die ist halt, während das JavaScript ausgeführt wird, ist quasi die Event-Loop von deinem Tab geblockt. Und währenddessen kannst du mit der Seite nicht interagieren, weil da halt die ganze Zeit das JavaScript abläuft.
Verdammtes JavaScript. Und gleichzeitig lädt er ja auch noch dieses Discuss-Zeug nach.
Genau, so das Discuss-Zeug, da könnten wir die Ansicht, wie viele Kommentare wir drin haben.
Könnte man weglassen.
Das ist eine Konfigurationsoption, könnte man erstens weglassen. Dann, was wir machen können, ist die Anzahl der Beiträge auf der Startseite begrenzen. Dass wir nicht mehr sagen, okay, wir haben jetzt 10 auf der Startseite, sondern vielleicht nur noch 5. Das würde so 1 bis 2 Sekunden bringen. Also ich habe das letztens mal ein bisschen lokal durchgebenchmarkt, deshalb kann ich da jetzt was zu erzählen. Und was ich da noch probieren wollte, war halt mal die Geschichte mit, wir machen da einfach statt diesem Widget, was in einem iframe geladen wird, machen wir halt einfach nur einen normalen statischen Button hin, und wenn man dann auf den Artikel selbst klickt, dann bekommt man halt die klickbare Version.
Also ich finde, das ist Over-Optimization.
Ja.
Ich meine, noch funktioniert die Seite und die Leute haben sich noch nicht hart aufgeregt, dass sie nicht funktioniert.
Ja, aber
also man merkt ja auch.
Man merkt es aber schon immer mal wieder. Also immer, wenn man drauf geht, denkt man schon, so ein Tick schneller wäre ganz gut. Aber okay, das müssen wir dann nochmal.
Also ich meine, man muss halt auch dazu sagen, dass die einzelnen Artikel, die kommen ja normalerweise, wenn man die Seite schon mal aufgerufen hat, kommen die aus dem Cache, weil Google GitHub Pages aggressive Caching-Header setzt. Das heißt, das HTML wird vom Browser im Normalfall nicht alles neu geladen. Aber halt die Flatter, zum Beispiel die ganzen Flatter-Buttons, die sind halt nicht cachebar. Die werden jedes Mal neu aufgebaut und da läuft halt jedes Mal eine Menge JavaScript ab und so. Sind wir jetzt einfach da
eigentlich. Wir waren eigentlich bei Google evaluiert, JavaScript.
Genau, und sowas können die jetzt halt auch mit ausprobieren und mit loggen quasi, um ihren PageRank neu zu berechnen. Also früher, die hatten ja vor ein paar Jahren, haben sie angefangen, dass sie die Response-Zeiten, bis dein HTML ausgeliefert wird, mit in den PageRank aufnehmen, dass quasi schnelle Webseiten bevorzugt werden. Und jetzt ist es halt auch so, dass dann halt noch das ganze JavaScript-Gedöns mitgenommen wird. Mhm. Oder halt zumindest große Teile davon. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was die da alles von nehmen, aber ich denke mal, alles, was irgendwie mit dem DOM interagiert.
Ja. Zumindest. Also es gab schon die wildesten Ideen, das irgendwie zu nutzen, um irgendwie Rechenpower zu prioritizen. Vom Google-Board. Aber ich glaube, da gibt es gerade nichts, was man tatsächlich verwenden kann.
Ja, was man verwenden könnte, wären vielleicht Webworkers, wenn er das unterstützt. Weiß man nicht.
Aber ausprobieren kann man das.
Könnte man ausprobieren. Aber ich glaube, das ist auch uncool, den Google-Bot da irgendwie zu belästigen. Nachher schmeißt er dann Google komplett raus oder sagt, hey, man ist ein blöder Spammer und wird degradiert oder so. Ist ja auch doof. Sollte man dann im Zweifelsfall eher auf einer Webseite machen, die einem jetzt nicht so wichtig ist.
Genau.
Kommen wir von dem einen bösen Unternehmen zu dem anderen bösen Unternehmen. Mark Zuckerberg oder Zuckerberg.
Zuckerberg, finde ich.
Der Herr Zuckerberg, der Herr Mark Zuckerberg. Ich meine, die
Aktie. Also, genau, wir reden erstmal darüber, dass die Aktie jetzt ja
im Boden
ist. Dass man die kaufen kann.
Die ist, okay, die kann man kaufen.
Dann ist sie im Boden.
Sollte man noch ein bisschen warten, weil die geht noch weiter in den Keller.
Ja.
Und dann kann man sie kaufen.
Und dann kann man sie kaufen und. Dieses ein Grund, warum die hart im Boden noch versinkt, ist, weil Mark Zuckerberg erstmal einen Teil seiner Aktien auf jeden Fall erstmal versilbert hat.
Er hat irgendwie 1,1 Milliarden oder sowas hat er gemacht, ne?
Ja.
Ja, schon mal nett.
Also er hat irgendwie 30 Millionen seiner Shares für $37 verkauft. Jetzt ist die Aktie gerade bald
deswegen ist die so weit runtergegangen.
Also ein Teil wenigstens. Aber ich meine, Facebook hat nichts zu bieten. Also es hat nichts irgendwie anzubieten.
Nee, nicht mal nachdem sie gesagt haben, sie kaufen Opera, sie kaufen Facecom, sie kaufen alles, was noch so da ist. Sie
kaufen alles, was nicht so teuer ist.
Naja, alles, was sie noch kaufen können.
Was ist Facecom überhaupt?
Keine Ahnung, was nicht schon von anderen gekauft worden ist. Aber viel lustiger fand ich ja, dass der Herr Zuckerberg an einem Geldautomaten kein Geld holen konnte. Warum? Der war irgendwie in den Flitterwochen und hat an einem Geldautomat kein Geld gekriegt.
Tja, sagt.
Ja, das ist schön. Ja, da kann man noch so viele Milliarden haben auf dem Konto und wenn der Automat meint, du darfst nicht rein, dann kriegst du auch kein Geld.
Kriegst du auch kein Geld.
Ja. Ach so, einfach mal Pech gehabt.
Musst du mit Kreditkarte bezahlen. Passiert.
Ja. So, dann kommen wir wieder zurück. Erstmal kommen wir vom Weltraum auf die Erde. Oder so.
Was?
Ja, also wir hatten letzte Woche ja über SpaceX geredet.
Genau, dieses Viech, was da zur ISS geflogen ist.
Ja, diese Versorgungskapsel.
Genau.
Und die Dragon, die ist jetzt mittlerweile wieder gelandet. Da gibt's auch auf dem Vimeo-Kanal entsprechend dann in HD die Videos davon. Die verlinke ich jetzt mal hier.
Er hat wieder viel Müll mitgebracht.
Ja, also ist dann halt im Endeffekt, hat dann irgendwie Versorgungskram an die ISS abgeliefert und hat dann irgendwie Müll mitgenommen. Und
warum schießt das nicht einfach irgendwie in die Atmosphäre? Ist er verglüht?
Das muss ja irgendwie kontrolliert machen. Also ich glaube, soweit ich weiß, mit dem, wie heißt dieses Ding von den Europäern? ATV?
Ja, ATV.
Beim ATV machen sie es ja, glaube ich. Da laden sie dann irgendwie in die Wassertanks das ganze Klowasser und den ganzen Dreck und sonst irgendwas rein. Und das Ding wird ja dann wieder zurück in Richtung Erde gebracht. Mhm. Und ich bin, glaube ich, gar nicht sicher, ob sie das dann nachher wieder einsammeln. Wahrscheinlich schon.
Ja, wär schon sinnvoll, weil sonst kannst du es ja nur einmal benutzen.
Ja, das ATV wird, soweit ich weiß, nur einmal benutzt.
Ach so,
das ist danach, wenn das dann mal wieder in die Atmosphäre
reingeht. Also es ist nicht nur Müll, sondern einfach nicht mehr benötigte Gegenstände von Experimenten.
Unter anderem. Ja, das ist ja auch Müll.
Ja, auch Müll, aber nicht nur Müll. Also es ist nicht so, dass ihr...
Ja, ich meine, nicht mehr benötigte Gegenstände ist ja auch Müll. Oder meinst du, dass die Gegenstände dann später wieder verwendet werden?
Nee, ja, nicht. Also irgendwie so Zeug zum Beispiel so, ich kann mir vorstellen, irgendwelche Mikroskope oder was weiß ich, was man halt braucht. Hm. Aber dann halt nicht mehr, weil man ja fertig mit diesem...
Wobei ich bezweifle, dass so ein paar
Mikroskope ich weiß nicht,
oder das, sonst irgendwas
ich weiß nicht,
in die Erdatmosphäre
das könnten überleben. Sie einfach mal rausschmeißen und das...
Irgendein Shit halt. Was weiß ich.
Ja, ein Problem ist halt, du kannst es ja nicht einfach irgendwie in Richtung Erde entlassen, weil du ja nicht weißt, wo das rauskommt und du weißt ja nicht, was davon noch übrig bleibt.
Ja.
Also, das ist halt, da können auch kleine Teile, die es bis zum Grund überleben, großen Schaden anrichten.
Gut, dass wir so viel Wasser haben auf der Erde.
Ja.
Genau. Ich glaube, das meiste landet irgendwie im Wasser oder in der Wüste. Es ist komischerweise, dass fast noch nichts irgendwie in bewohnten Gebieten runtergekommen ist.
Ist ja oft eigentlich auch kontrolliert. Ja.
Also, außer irgendwie
aber selbst die
in Paris direkt in den Eiffel Tower rein. Oder in die Twin Towers, die es jetzt nicht mehr gibt.
Ja, gut, dass es auch Filme gibt. Hulk.
Hulk, apropos Filme.
Genau, apropos Filme, Hulk.
Das Hulk Denial of Service Tool.
What the fuck?
Also das Hulk ist irgendeine Abkürzung für irgendwas Bescheid, was sie sich überlegt haben danach, was aber nicht passt.
aber was nicht passt.
Und es geht darum, Denial of Service Tools gibt ja schon relativ lange, also halt so Stress-Testing-Tools. Und Hulk bringt es quasi auf das nächste Level, indem es versucht, die HTTP-Requests so zu craften, dass bei jeder Anfrage der Application-Server getroffen wird oder halt der Server, der es ausliefert und nicht der Cache davor.
Ja.
Und genau, ich weiß nicht, hast du das mal ausprobiert wenigstens kurz?
Nee, aber ich habe ungefähr verstanden, wie so Caching funktioniert. Mhm. Und
also, was man dann alles machen kann, um die Caching
zu tun. Also ich meine, im Endeffekt reicht schon, wenn man da diverse Parameter kennt, die in Get oder Post von dem oder in anderen HTTP-Verben vom Application-Server entgegengenommen werden, dass man da halt einfach so oft durchpermutiert, dass man jedes Mal den Application-Server trifft. Also ein gutes Beispiel wäre ein gutes Beispiel wäre, wenn man zum Beispiel eine Webseite hat und die hat ein Suchfeld. Mhm. Dann kann man ja quasi, dieses Suchfeld ist jedes Mal eine Anfrage, die irgendwann auf der Datenbank landet und die zwar von der Middleware oder von Proxys, die dazwischen liegen, gecached werden würde.
Ja.
Aber wenn man jedes Mal eine andere, also die Anfrage jedes Mal permutiert und da komplett durchiteriert, dann trifft man halt mit jeder Permutation wiederum den Application-Server, weil der Cache ja nicht die Anfrage noch nicht kennt und deshalb nicht weiß, dass er die cachen soll. Mhm. Und das, glaube ich, so die Idee dahinter, oder?
Denke ich. Also Sie sagen, was Sie noch machen, User Agents und Referrer Fields randomizen, ich weiß nicht.
Ja, oder irgendwie Cookies oder sonst was kann man, also es gibt ja auch noch dann so Proxys, die dann noch so sticky Sessions haben, wo man halt auch noch auf bestimmte Header und Cookies und sowas geht.
Ja.
Da kann man ja auch noch rumspielen.
Genau, also sagen wir, sie waren relativ erfolgreich damit gegen irgendwie IIS und gegen irgendwie anderen Kram. Hm. Und ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, weil Caching ist cool, aber es ist halt auch, also du kannst bloß das cachen, was du ja schon weißt, wie es aussieht danach.
Ja.
Genau. Also ich wollte es mal irgendwie anbringen, weil das ist, sah ganz nett
aus. Das sieht man ja auch immer wieder, wenn dann irgendwie mal so Anbieter von Diensten ihren Cache verlieren. Ich glaube, vor ein paar Jahren, 2007 oder so war das mal, da hat Last.fm seinen kompletten Memcached-Cluster verloren.
Autsch.
Und die haben da, glaube ich, 3 Wochen gebraucht, um den neu zu füllen. Mm. Also, da, ja.
Sehr.
Yeah. Also, das ist, Caching ist ein heikles Thema.
Und ja, aber ohne geht's halt auch nicht.
Ja,
genau.
Okay, bleiben wir weiter bei Exploits.
Ja, was?
Ja, wie?
Das ist dein Thema.
Ach so. Oh, das war auch blau, deswegen habe ich es nicht gesehen.
Ingo, mach mal eine andere Farbe, das sieht man nicht.
Genau.
Wie, das sieht man nicht?
Das ist zu dunkel.
Das ist zu dunkel, genau. Jedenfalls, halt pink. Also ich habe ein Video gesehen, habe gedacht, das ist ziemlich cool eigentlich. Und zwar, das Video ist auf der Seite Automatic Exploit Generation. Es geht speziell darum, dass du irgendwie eine Binary hast und du hast und die hat irgendwie einen Fehler im, halt irgendwie einen Buffer, der überläuft und dann geht's halt kaputt. Und die Idee von diesem Tool, also von diesem AEG, wie sie es nennen, ist es quasi diese Suche nach dem Fehler zu automatisieren und halt ein Tool bereitzustellen, das es für dich macht. Und dann sagst du einfach bloß noch, exploit mir diese Binary mit diesem SUID-Bit gesetzt, weil das ist eigentlich immer ein ganz gutes Ziel, weil SUID bedeutet, dass du halt der User wirst quasi, dass du die Rechte von dem User, dem diese File gehört, übernimmst und entsprechend dann halt auch als dieser User handeln kannst. Und wenn du es schaffst, da irgendwie einen Exploit zu finden, dann hast du quasi eine Shell mit den Rechten vom User. Und optimal ist natürlich, wenn es der Root-User ist oder suboptimal, je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Und wenn man dann halt so ein Tool hat, also Automatisierung in diesen ganzen Security-Sachen ist eh gerade voll im Trend und es wird immer besser und es wird immer einfacher, irgendwie was einen Computer kaputt zu machen, ohne dass man davon Ahnung hat.
Ja.
Und wenn es das jetzt tatsächlich auf dieser tiefen Ebene gibt, dass man sowas nur sagt, okay, exploite mir diese Binary und dann macht er das. Das wäre natürlich ganz schön awesome. Das wäre halt super Hacker-Style. Also dann gehst du wirklich bloß auf die Kiste, nimmst deine Binary mit und dann sagst du, hack mir dieses System. Und dann hackt er dir dieses System und zum Schluss hast du eine Root-Shell und alle Daten.
Oh, das wird schon immer schlimmer, oder?
Nee, es wird immer besser.
Man kann alles kaputt machen.
Ja. Und also ich finde das super awesome. Das Video ist ziemlich cool, auch wenn man halt irgendwie nur eine Shell sieht und der irgendwas eintippt. Aber also was es noch unterstützt, ist das ist nicht von irgendeinem Typen gemacht, sondern von der Uni, von der CMU, ich weiß gar nicht, wo die her sind. Aber jedenfalls, die haben da irgendwie Paper drüber geschrieben und deswegen.
Das könnte Carnegie Mellon sein. Carnegie Mellon University.
Aber whatever. Oder C ist immer Kalifornien, keine Ahnung.
Nee, das ist dann meistens UC, also so UC Berkeley University of California.
Ich klicke einfach mal hier irgendwo drauf und dann steht hier vielleicht, wo die her sind. Wie heißt die?
University.
Carnegie Mellon University. Pittsburgh.
Oder Carnegie, ja.
Und, also die haben Papers und Shit und deswegen muss es ja automatisch schon mal besser Papers sein.
Papers und Shit. Was? Das wäre ein guter Titel.
Papers and Shit. Aber das ist doch nichts Neues. Papers sind doch, jeder schreibt Papers.
Ja, jeder schreibt Papers, aber das macht's besser.
Ach so, macht's besser.
Also wenn du nur irgendwie Source Code schreibst, dann ist nichts. Wenn du Dokumentation zuschreibst, ist es halt super nett. Aber wenn du Papers dazu schreibst, dann hast du gewonnen.
Na.
Es ist so. Du musst das einfach einsehen. Du
musst die Papers dann noch an der richtigen Stelle veröffentlichen.
Nee, scheiß drauf. Du musst einfach ein Paper dazu haben.
Nein.
Das überzeugt mich schon total. Ich muss doch nicht mal lesen. Ich sehe, oh shit, der hat ein Paper.
Ja,
das muss wichtig sein.
Wenn das Paper irgendwo rumgammelt, findest du auch keinen Arsch.
Ich hab's gerade gefunden.
Ja, zufällig.
Nein, es war auf der Seite, wo auch der Source Code war.
Das war das Richtige.
Deswegen ist es richtig. Du musst es einfach einsehen. Wenn du Papers hast, bist du relevanter.
Bist du relevanter?
Ja.
Ja,
also es ist so.
Zumindest in der akademischen Welt.
Ja, es ist einfach so. Selbst wenn du irgendwie, wenn du keine Ahnung was bist, wenn du normal arbeitest und dann siehst du irgendwas und was hat ein Paper, dann ist es wichtiger. Ganz einfach, wenn du das andere siehst ohne Paper, dann denkst du, oh, ich nehme lieber das mit Paper, weil die haben schon was darüber geschrieben.
Toll, dann hast du so White Papers und dann?
Ja.
Und dann?
Besser.
Ach. Nee, aber Paper...
Und du guckst dir das Paper...
Ingo, begründe das doch mal bitte.
Genau, jetzt begründe mal deinen Standpunkt.
Ich finde, Papers sind nur gut, wenn man Tabak reintut.
Ja.
Ach, Ingo, komm, geh einfach nach Hause, echt. Jedenfalls, und das Paper wird noch doppelt besser, wenn es mit LaTeX gemacht ist und diese zwei Spalten hat. Und dann denkst du, oh shit, das muss super wichtig sein.
IEEE.
Auf jeden Fall.
Ja. Und sie haben sogar BibTeX dazu. Also ich meine, das ist quasi Maximum.
Maximum awesome.
Oh, ich kann es nicht ausführen. Ja, verrückt. Jedenfalls alles, was Paper hat, wird auf jeden Fall besser.
Bestimmt.
Ach jetzt.
Keine Ahnung. Ich glaube, es reicht nicht. Papers reichen nicht. Es muss schon alles insgesamt
stimmig sein. Und du hast Proof of Concept Code. Was willst du denn mehr noch?
Hauptsache es funktioniert.
Hauptsache es funktioniert, genau. Und es hat Papers.
Ja.
ihr wiederholt euch.
Kann ich jetzt nochmal meinen Tabakwitz andringen? Ennio-Entwickler wechselt zu Google.
Genau, also
Ennio. Was ist das für eine Plattform genau, schon wieder gewesen?
Ennio ist tot.
Also so. Ja, aber welches, also was war das denn mal?
Wir hatten
Titzen und irgendwie diese HP-OS-Zeug.
Genau, dieses HP-OS-Zeug. Ennio ist quasi dieses JavaScript-Framework, was aus HP WebOS, aus diesem Open-Source-Release rausgefallen ist. Und die Entwickler, die das mal ursprünglich geschrieben haben, da gibt es Berichte laut The Verge, was so dieses IT-News-Portal ist, dass die jetzt mittlerweile zu Google abgewandert sind. Und dass damit die da keine Lust mehr haben. Ja. Und damit ist es definitiv halt auch schon.
Aber es liegt auf GitHub.
Ja, das lag es vorher schon.
Ja,
aber
das heißt also.
Das ist vergammelt nicht, auf GitHub, ist ein Unterschied.
Nein, vergammeln tun nur die Projekte, die auf SourceForge sind.
Nee.
Na doch.
Ja, auch.
Auch.
Aber es gibt auch auf GitHub genug Projekte,
die. Wir hatten noch immer gesagt, weil wenn du auf GitHub bist, dann lebst du noch.
Ja, aber solange du kein Paper hast, bringst du dann.
Vielleicht haben genau, du musst auf GitHub-Seiten ein Paper haben.
Ja. Und du musst den ganzen Tech-Source-Code dazu haben und dann hast du gewonnen. Hm.
Ja, nee, also da gibt es halt nichts Konkretes. Da gibt es Berichte, dass quasi das. Große Teile oder das komplette Team hinter Ennio jetzt abgewandert sind. Die meisten davon sind irgendwie zu Google gegangen und ist jetzt zu überlegen, was denn da für Google bei rausspringen könnte, ob die jetzt irgendwie auch nochmal für Chrome OS oder für Android nochmal vielleicht ein webbasiertes Widget-Toolkit mit einbauen wollen oder sowas. Mhm. Könnte man sich überlegen. Werden wir, glaube ich, sehen, wenn es soweit ist.
Genau.
Oder wenn es irgendwie
für coole Sachen auf jeden Fall.
Wenn es was Neues gibt.
Genau.
Aber was Neues gibt es auf jeden Fall, nämlich die Chromebox.
Die Chromebox. Und das ist quasi ein HTPC und zwar auf Steroiden.
Was für ein PC?
HTPC.
Ein Home Theater PC.
Genau. Sag das doch.
Nee. Jedenfalls.
HT könnte auch Hyperthreading heißen.
Nee, heißt
nicht. In diesem Kontext nicht.
Nicht als HTPC.
Es könnte auch ein HP.
Nein, egal. Ach, komm, Ingo.
Also,
Home Theater. Wir haben deine schlechten Witze vermisst, muss ich ja sagen.
Ich wusste es doch.
Ja. Und das ist eigentlich so ein HTPC. Und zwar.
Sagtest du bereits?
Auf Steroiden, was ich auch gesagt habe. Ja. Du hast mich aber unterbrochen mit deinem Krebel. Jedenfalls, es hat einen Intel Core-Prozessor drin. Also, ich weiß nicht genau welcher, aber.
Ja, Core ist ja auch ein Intel-Prozessor, der ist halt schon Jahre alt.
Also ja, genau. Also,
Intel Core.
Also sie sagen nicht welche, ganz einfach, aber die werden irgendwie ein i irgendwas reinbauen wahrscheinlich.
Oder? Ja, nee, es gab ja schon mal diese Intel Core Solo und Core Duo.
Ja.
Und
ja.
Das sind halt die ganz alten, die noch nicht mal 64-Bit können. Könnte auch sein, dass sie irgendwie solche reinbauen.
Also dafür ist es zu teuer, ganz einfach. 4 GB RAM, irgendwie Wi-Fi, Gigabit Ethernet, 6x USB und 2 Displayports.
DisplayPort +++, was auch immer das ist.
+++.
Also das ist wahrscheinlich wieder irgendwie so eine Geschichte.
Nicht der normale DisplayPort, das heißt, du brauchst Adapter. Du brauchst zwei Adapter, wenn du das haben willst.
Das sieht aber dann noch normalen aus hier in dem.
Ja, aber es ist kein Doch. Es ist +++.
Steht auf jeden Fall da.
Jedenfalls, wer weiß, was bedeutet. Jedenfalls brauchst du auf jeden Fall Adapter, weil du hast keine Monitore, die DisplayPort können. Ganz einfach.
Doch, ich habe
einen. Es gibt welche von Dell, gibt es ein paar, die können das.
Ich hab einen, also wenn du auf Amazon gehst und du suchst nach Monitoren, dann findest du den ersten auf jeden Fall nicht mit einem DisplayPort.
Ja, aber also ja,
es gibt wenige, aber es gibt ein paar.
Also wenn du danach tatsächlich explizit suchst, wirst du einen finden, aber wenn du danach nicht suchst, sicher.
Kann sogar DisplayPort.
Also meiner kann. Das ist ein HP irgendwas.
Ich habe einen Dell.
Und der kann
also DisplayPort. Ich habe 4 Monitore und die haben alle keinen DisplayPort.
Ja, die sind wahrscheinlich auch schon älter, oder? So ein bisschen.
Nee, es hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt.
Es hat sich einfach nicht durchgesetzt, so einfach
ist es. DVI hat sich doch irgendwie.
Und du brauchst Adapter.
Und HDMI.
Ja.
Also meistens hast du DVI und HDMI, also aber DisplayPort echt selten.
Ja, ich gehe momentan auch mit dem Adapter auf DVI drauf. Ja.
So ist es halt, ja.
Ist halt so.
Genau, zwei DisplayPorts und DVI hat es auch dabei, falls die zwei DisplayPorts noch nicht reichen. Und Bluetooth 3 und ein
Kensington. Aber dafür hat es echt extrem viele irgendwie Ausgänge.
Jede Menge USB-Ports.
Ja, 6 USB halt.
6 USB, auch schon DisplayPort und DVI ist auch schon, wenn du da jetzt wirklich 3 Displays anschließen kannst.
Ich glaube, da kann man maximal 2 auf einmal anschließen.
Da steht 2 mit 30 Zoll maximal.
Wo?
Ganz unten links.
Ganz unten links?
Ja.
Overview. Ganz
unten. Genau.
Supports up to 230 inch.
Genau, also du kannst halt umschalten.
Ja, gut, reicht ja auch.
Und was es dann ist so eine, ist halt ein Android, was da hochführt. Also, nee, Quatsch, so ein Chrome, wie heißt das Ding? Chrome OS, Dingsy?
Ja.
Und dann hast du quasi einen Browser, so eine Art Kiosk-Computer. Ja. Nur halt mit ein bisschen mehr Energie als normaler Kiosk-Computer.
Ja, ist wahrscheinlich halt dann so eine, soll wahrscheinlich dann so die Alternative zum Google TV, gab's doch auch schon mal.
Also das Ding sieht so aus, als wäre es nicht für deinen Fernseher im ersten Schritt gemacht, sondern wirklich für einen Desktop. Also es sieht so aus.
Du meinst, es ist dann ist es aber kein HTPC, sondern ist es irgendwie so ein, wie nennt man das, so ein Nettop oder sowas?
Nettop. Ja, genau, Nettop.
Also quasi so ein kleiner, sowas wie ein Mac Mini. Quasi, wo man halt einfach irgendwie so ein kleines Ding hat, da ist nichts großartig dran, da hängt man einen Monitor ran und dann hat man einen Rechner.
Jetzt ist echt die Frage, wie laut ist das Ding? Also, weil unser Röhrengerät ja auch schon wieder gerade angegangen ist. Also, gerade wenn es ein Home Theater sein soll, muss das Ding ja auch extrem leise sein.
Also, Home Theater ist tatsächlich nicht primärer Use Case, so wie das aussieht.
Ja, trotzdem will ich auch auf dem Desktop ein Gerät, was möglichst leise ist. Ja.
Also, das ist so wie es hier aussieht, hat das Ding so einen Lüfter-Slot.
Einen harten Lüfter. Also, der sieht schon hart aus.
Ja, da ist das, was ich hier sehe, sieht nach Radiallüfter aus. Die könnten laut werden.
Ja.
Also
müssen wir mal warten, bis jemand das gekauft hat.
Man kann es auch in Deutschland noch nicht kaufen. Also es gibt hier einen, der
UK. Ja, der ist auch ganz frisch. Also
man kann es irgendwie aus UK sich importieren lassen. Das würde irgendwie gehen, aber...
Oder du wartest auf dem Raspberry Pi, der dann auch 1080p macht.
Die sind ja auch echt spannend.
Ja, aber das passiert nicht. Solange ich es nicht in der Hand halte, ist es nicht da. Ja. Ganz einfach. Ja. Das ist ein Scheiß einfach.
Also die Fotos, die ich auch hier sehe, die haben alle Samsung-Aufschriften und so wie es aussieht, wird das Ding dann von Samsung gefertigt.
Ja, wahrscheinlich.
Ist dann halt so eine...
Samsung-PC.
Ja, ist halt ein Samsung-PC, der von Google gebrandet ist und wo dann halt WebOS drauf ist.
Oder ein Google-PC, der von Samsung gebrandet ist.
Ja, Samsung hat es ja gebaut.
Ja. Jedenfalls, es sieht auf jeden Fall schick aus, kann man nichts sagen.
Ja,
ja, in dem Ausbau ist es halt eigentlich mehr oder weniger nur ein normaler PC.
Ja, aber ich meine, so ein Ding könnte man gut mal den Eltern hinstellen oder so. Ich meine, bei meinen Eltern merke ich, sie brauchen halt höchstens E-Mail und mal ihre Banking-Sachen und vielleicht noch ein bisschen im Internet surfen. Mehr machen die mit dem Rechner auch nicht. Da kann man auch so ein Ding hinstellen.
Du kannst auch einen Raspberry Pi nehmen für $35. Kostet dann Zehntel.
Ja, aber da ist halt nicht alles integriert. Du hast nicht die ganzen Schnittstellen. Das Ding ist klein, hat kein Gehäuse und überhaupt und sowieso. Das ist halt mehr so ein Bastelding.
Apropos Gehäuse, ich hatte dann letztens Gehäuse für ein Raspberry Pi gesehen, das man einfach aus Pappe bauen kann.
Ich habe aber auch so ein, ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Der Frank Karliczek hat sich so eine kleine Box geholt, die auch HDMI-Ausgang hat. Also es ist so wie so ein Raspberry Pi, bloß hat schon richtig verbaut und kommt irgendwo aus Israel oder so.
Ja. FitPC 2 heißt dieses Ding, glaube ich.
Ja, das kann sein. Es gibt ja schon ein paar.
FitPC gab es mal vor ein paar Jahren.
Die gibt es immer noch.
Ich kenne auch die Zweier-Generation, die hatte dann irgendwie so ein 1, irgendwas Gigahertz Intel Atom drin und irgendwie 512 MB RAM fest draufgelötet und so.
Und Wi-Fi, das war aber nicht. Nee, es war so schon so eine Q-Box, quadratische Cube. Ja, das genau.
Q-Box meint gerade hier der Chat.
Q-Box. Genau. Georg, du hast das Ding ja auch gesehen, ne? Q-Box. Das sieht auch ganz nett aus.
Available for awesomeness.
Und das gibt's auf jeden Fall schon zu kaufen. Und man sieht es hier. Es ist so ein kleiner Würfel. Der hat HDMI-Ausgang. Hier.
Wie wird denn das geschrieben?
Q, also CU-Box.
Okay, fuck.
Und da ist ein Debian drauf oder ein Android oder sowas.
Es ist auf jeden Fall ein ARM.
Android steht drauf, auf jeden Fall.
HDMI-Ausgang, 1 GB RAM, SPDIF, eSATA, zweimal
also,
USB.
Also SPDIF ist halt interessant, wenn man das Ding jetzt tatsächlich als HTPC.
Genau, genau. Und das Ding ist halt so klein, dass man es einfach an Fernseher hinten dran pappen könnte. Weißt du, nimmst du doppelseitiges Klebeband, zack, klebst es hinten dran. Mal
kein Klebeband,
sondern Klett.
Klett,
was okay, siehst du, ich habe eure Sendung nicht gehört, sag ja.
Ja, Klett. Und dann hättest du auch gehört, dass wir viel coolere Teile schon vorgestellt haben letztes Mal. Ach,
Mist. Ja, aber das Ding hatte der nicht.
Das Ding, was aussieht wie ein USB-Stick.
Ja,
okay, aber das ist ziemlich cool.
Aber das sieht auch
gut aus. Ja, das hat bloß 800 MHz und die Teile, die wir vorgestellt haben, hatten irgendwie 2 Kerne. Und
ja, aber das Ding gibst du kaufen.
Und das andere kannst du auch kaufen für $79.
Okay. Was kostet denn der Spaß überhaupt?
Zu teuer wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, es waren
garantiert 300.
Ich klicke jetzt mal auf Buy Now.
Ja. $135 steht da.
Ja, und was zahlt man da Shipping?
39.
Plus Shipping und Handling.
Mhm.
Middle of May werden sie shippen. Das ist
nein,
ja schon
99 vorbei. Euro. $135, 99 Euro. Also, kann man sich auf jeden Fall kaufen. 32 GB Karte.
Achso, 99 Euro, genau.
Und man kann auch noch eine SD-Mikro, ja, so eine Micro-SD-Karte einpacken. Und
also
so
da
und
ist irgendwie ein Android mit drauf, aber man bekommt da auch noch eine Micro-SD mit Ubuntu mit.
Ja.
Also man kann da auch Ubuntu von booten. Ist schon ganz interessant.
Ja, also es kommen auf jeden Fall ein paar coole von diesen Kisten. Und ich warte einfach, bis die auch alle $35 kosten, damit ich sie mir alle kaufen kann.
Ja, ich warte ja immer noch, bis es mal Serverboards, also so Home-Serverboards mit Multicore-ARM-Prozessoren gibt. Darauf warte ich noch. Ja, ich will irgendwann meinen Desktop-Rechner mit einem stromsparenden, aber schnellen ARM-Board ersetzen. Also ich will da einfach, dann die Kiste soll passiv gekühlt sein, soll kaum Strom verbrauchen, aber soll trotzdem noch schnell genug sein, um alles mögliche...
Um deine ganzen Festplatten zu handeln.
Ja, um die Festplatten zu handeln, um das Zeug zu handeln, was da sonst noch drauf läuft und um Hardware-Krypto zu also mit Hardware-Krypto und so Geschichten. Also das wäre auf jeden Fall mal was Gutes.
Wäre cool auf jeden Fall.
Da warte ich jetzt mal
noch. Aber ich glaube, da war das einfach für immer.
Ach,
ich weiß bis dahin nicht. Kannst du dir irgendwie 12 Android-Boards kaufen.
Ja, aber Android-Boards für einen Server ist halt auch nichts.
Ja, also die meisten haben ja USB, also Micro-USB, Micro-SD-Karten. Und dann stopfst du da irgendwas anderes rein.
Ist trotzdem für einen Server blöd, weil die haben viel zu wenige Schnittstellen und die kann man nicht ordentlich in
USB und Dingsverteiler.
Ist ja ekelhaft.
Ich würde es ausprobieren.
Damit es auch wieder ganz groß wird. Okay, dann
USB 3.0, aber dann reicht's ja, oder? Wenn wir USB 3.0 hätten.
Ja, ich will trotzdem kein Raid über USB 3.0 fahren, weil da die Lizenz viel zu hoch ist.
Sicher?
Und ja. Also, ich meine, du hast zwar mehr Bandbreite, aber bei USB 3.0 steigt ja tatsächlich auch noch die Latenz, weil die mit größeren Paketen arbeiten. Und das ist halt, gerade wenn du auf Siegs auf Platten hast und so, ist es glaube ich, nicht so cool.
Ich weiß nicht, also wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Es gibt ja diese USB 3.0 Sticks und die sind ja wohl relativ schnell. Und
also ich glaube, interessanter wäre es dann, wenn jetzt irgendwie mal so allgemeine, normale PC-Boards mit Thunderbolt kommen würden. Weil
Thunderbolt ist genauso wie DisplayPort.
Ja, es gut ja, ein Thunderbolt wäre halt, da hat man keinen Schritt dazwischen. Da geht man halt direkt auf den PCI-Express-Bus und hat halt nicht noch ein USB und sonst was Interface dazwischen, sondern man kann halt da quasi direkt über DMA mit den Geräten.
Ja, das kommt direkt nach Firewire dann.
Ja, es ist halt alles zu teuer und wahrscheinlich, also Gerüchten zufolge, werden ja die nächsten MacBooks dann irgendwie auch USB 3.0 bekommen.
Oh shit.
Ja.
Meinst du wirklich? Aber dann bloß ein.
Wahrscheinlich.
Das ist bloß ein USB 3.0.
Ja, noch. Wahrscheinlich. Also mit Schnittstellen hat das Apple ja eh nicht so und dann versuchen sie irgendwie Firewire oder Thunderbolt zu pushen. Ist halt so. Aber, also kommt bestimmt, technisch gesehen finde ich Thunderbolt ja eine coole Sache, aber ist es halt, es hat sich zum einen mittlerweile noch nicht großartig durchgesetzt und zum anderen habe ich gehört, dass es auch echt teuer sein soll zum Lizenzieren und zum Verbauen und die Chips sind teuer und ist halt alles nicht so
cool. Intel wieder den Daumen drauf.
Ja.
Okay, deswegen, von AMD gibt es doch auch noch so einen Gegenentwurf. Egal, gucken wir mal, was es wird. Wir machen jetzt mal weiter. Es
wird eh alles nix.
Genau, es wird eh alles nix. Ebenso wird es nix, wenn man große Daten monitoren will.
Ja, es geht nicht um große Daten.
Es geht nicht um große Daten. Es geht um Monitoring, was große Daten produziert und das macht ein Problem.
Genau.
Siehst du, ich bin schon müde hier.
Du hättest einfach vorlesen sollen, was da stand.
Ja, aber das steht in Englisch da, das verstehen auch unsere Hörer nicht.
Ingo,
echt? Du gehörst erschossen einfach heute.
Ingo hat heute irgendwie komische Drogen zu sich genommen. Also ich weiß es gar nicht.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das ist doch irgendwie auch so ein Fall für Captain Obvious. Ich meine, man hat mittlerweile so große Unternehmen, die haben Tausende bis Hunderttausende oder bis, was weiß ich, vielleicht sogar Millionen von Kisten.
Es geht halt darum, dass man nicht versuchen soll, sein Nagios zu scalen.
Ja, ja. Ja, wobei Nagios, also ich habe zumindest gehört, dass so...
Es geht wohl.
Ja, also ich habe von Installationen bei uns in der Firma gehört, wo mit einer Nagios-Installation, ich weiß nicht, auf wie viel Node die läuft, aber da werden auf jeden Fall über 9000 Server gemonitort.
Ja. Also was es da gibt, schon. ist Schinken, was ich ja irgendwann schon mal angesprochen habe. Aber die machen ja super alles, du kannst ja alles dann scalen.
Ist ja im Endeffekt auch
Nagios. Das ist tatsächlich Nagios. Nur, dass es dann härter skaliert, weil du alles als irgendwie Worker hast. Du hast irgendwie einen Worker-Ausführ-Dingsy und einen Sammler und einen Prozessor und dann hast du irgendwie...
Kann man im Zweifelsfall auch auf einzelne Maschinen packen und so Geschichten.
Genau, also prinzipiell erstmal ist alles auf einer Kiste und dann kannst du sagen, okay, ich brauche jetzt mehr, die irgendwie die Kisten pollen. Und dann stellst du einfach 10 Kisten dazu.
Ah, das heißt, man hat dann quasi so eine Armee von Agents auf seinen ganzen Servern
verteilt. Genau, und die haben alle verschiedene Aufgaben. Du sagst, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie 12 Worker für...
Ich bin mir gerade gar nicht bewusst, benutzt denn... Nagios HTTP für die Agents? Nee, ich glaube, die haben ein eigenes Protokoll.
Nagios Remote Execution.
Das ist aber nicht das, was ich meine mit Schinken. Schinken hat tatsächlich dieses HTTP REST Interface, glaube ich.
Haben die. Genau, weil wenn das ein normales REST Interface ist, dann kann man dann halt einfach sagen, ich nehme jetzt mal irgendwie von diesen Maschinen, die diese ganzen Polls entgegennehmen, mache ich einfach mal 20 dahin und setze einen Load Balancer davor und dann kann man das halt schön
teilen. Ja, genau, also es. Oder du machst es halt so, du machst es so hierarchisch oder so.
Ja, kann man sicher alles
machen. Also jedenfalls, dieses Schinken ist eskaliert wohl härter. Mhm. Aber hier geht es auch speziell darum, irgendwie so Vorschläge, die ganzen NoSQL-Datenbanken zu benutzen und den ganzen super, was alles super hart scaled.
Habe ich nachher noch ein Dings, ein Lesefood dabei.
Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt nicht nur irgendwie die Sachen absuchen, sondern ihr wollt auch noch RR-Datenbanken schreiben.
Ja, das ist kein Problem. Dann machst du einfach einen Worker, der diese RRD-Dinger
schreibt. Ja, die Datenbanken alleine zu schreiben, ist schon eine IO-Hölle. Das heißt also, und das kannst du ja nicht verteilen.
Ja, das Problem ist halt, RRD ist ja so ein Ring-Buffer.
Ja.
Das heißt, du musst halt alles, was quasi an neuen Daten vorne reinkommt, musst du hinten wieder abschneiden und das bedeutet halt jedes Mal, du musst auf der Festplatte hin und her siegen.
Genau.
Zum Anfang springen, musst du da was noch anhängen oder zuerst musst du hinten wieder was wegnehmen.
Vielleicht ist deine RRD auch nicht das Richtige.
Nee, es ist nicht das Richtige, aber weil ich auf dem Linux-Tag war, habe ich einen Vortrag gehört, der ging nämlich darum und die haben so ein Tool geschrieben, das sammelt die ganzen Sachen erstmal und schreibt es dann in einem Wutsch runter. Wie hieß denn dieses RRD Cache-Daemon oder sowas?
Ja, vielleicht will man auch einfach keine RRD mehr haben.
Das ist ja auch schon irgendwie sobald es was Besseres gibt, also ich meine...
Also es gibt ja mittlerweile schon das Not-Invented-Here-Syndrom kennt man ja, dass man denkt, ah, das ist alles nichts, wir machen jetzt was Besseres. Mhm. Und da gab es ja vor einer Weile, haben wir ja mal angesprochen, dieses StatsD, was tatsächlich, das wurde ja von Etsy entwickelt und wird da für große Infrastruktur eingesetzt und das ist halt im Endeffekt einen Stats-Collector, mit dem man mit einer sehr, sehr minimalen UDP-Interface spricht. Und wo man halt den man halt wirklich mit Daten zuballern kann.
Ja.
Und der generiert die Daten dann halt mit einem Web-Frontend auf Bedarf und hat da halt nicht so wie bei RDD, dass man halt diese RRD-Files die ganze Zeit schreiben muss.
Mhm. Das war das Hässliche.
Das hat ein bisschen komisches Protokoll, was Felix nicht gefällt, aber das wird schon von vielen Sachen eingesetzt.
Ich glaube, da muss ich es auch ausprobieren. Wenn das jetzt Leute benutzen, dann muss ich es auch
benutzen. Haben auch schon ein paar Leute...
Ah, das war dieser scheiße Node.js-Kram.
Ja.
Und du brauchst eine Serverinstallation. Also quasi brauchst Node.js installiert.
Das ist in Node.js geschrieben.
Aber dadurch könnte es echt schneller sein. Also weil er halt nicht alle irgendwie 5 Minuten diese komischen Files aktualisieren muss.
Genau.
Ja, du kannst auch irgendwas anderes nehmen, was ja auch Pooling macht. Ist ja nicht so, dass Node.js jetzt Pooling erfunden hat. Resource Pooling.
Nee. Aber das ist jetzt halt im Endeffekt mal eine performante Installation, die man benutzen kann und das lädt seine ganzen Daten in Graphite rein und dann hat man halt auch mehrere Graphing-Frontends, die man dann quasi auch auswählen kann und scheint für viele Leute zu funktionieren. Also ich habe auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Berliner Jungs, die Travis CI machen, StatsD einsetzen und so. Das scheint alles ganz cool zu sein. Ich habe letztens mal irgendwo was gesehen, ich finde dieses Projekt nicht mehr. Da gibt es jetzt nämlich auch eine Stats, die Implementierung, die jemand in Ruby gemacht hat, und die macht genau das Gleiche, nur benutzt halt irgendwie statt Node.js Ruby und ist dann vielleicht deshalb cooler, ich weiß es jetzt nicht.
Solange ist auf jeden geht. Fall, aber nee, die Sache ist halt, du kommst in so, wenn du in Enterprises bist, kommst du einfach schneller an so Ruby oder Python-Zeugs ran, weil es einfach installiert ist.
Ja. Wow. Also ist wahrscheinlich auch so ein Fall von Not Invented Here, aber ist auf jeden Fall mal cool.
Oh, es gibt Python-Stats.de, das heißt einfach so.
Ja.
Ich probiere es, glaube ich, mal aus, auch für die Syntax-Skript.
Dann kannst du ja nächstes Mal drüber erzählen, wie das dann war.
Genau, ich probiere es aus.
Was kommt denn eigentlich nach dem Web 2.0? Das Web 3.0?
Das Mobile Web.
Das Mobile
Web. Oder das Überall-Internet, das, was wir jetzt quasi weniger schon leben.
Genau.
Das, wir haben überall unsere Devices dabei und ich glaube...
Außer ich, sorry.
Ja, du Felix.
Aber ich bin auch einfach alt, also.
Und du hast ein Klettphone.
Felix ist einfach alt.
Ich bin einfach alt.
Du bist einfach die Jüngste in der Runde, aber ja, du bist trotzdem alt.
Ich bin alt.
Du bist geistig.
Verbraucht.
Du bist geistig alt.
Geistig alt, weil ich mich nicht an den neuen Scheiß gewöhnen kann. Einfach. Nee, weil ich einfach kein Telefon bis jetzt mir ausgesucht habe.
Ja, dann mach mal. Also ich könnte ja schon gar nicht so, mehr ohne leben.
Das ist so die Qual der Wahl.
Ja, genau.
Aber ich kann die Diskussion fangen wir jetzt gar nicht erst an, Leute.
Genau. Nee, ich glaube, ich habe mir ein iPhone.
Leute, nein, stopp, nicht diskutieren.
Wir versuchen doch gar nicht.
Ja, ja, okay. Ich glaube, ich muss mir ein Samsung Mobile holen, weil ich habe diesen Aufkleber.
Ja, hol dir ein Samsung. Ist mir völlig egal, nicht diese Diskussion. Sonst gehen wir uns gleich wieder an den Kragen. Das,
ach Quatsch, sowas können wir gar nicht.
Das funktioniert nicht und führt auch zu nichts. Ja, Mobile Web, also ich bin da voll dabei, weil, wie gesagt, ich könnte schon gar nicht mehr ohne, ich wüsste schon gar nicht mehr.
Das ist ja nicht so, dass man dabei ist, sondern dass es einfach kommt und dass es jetzt quasi da ist schon. Also man muss sich ja nicht dafür entscheiden. Das ist so, wie man sich nicht für Web 2.0 entschieden hat, sondern es ist halt einfach da gewesen, weil die Leute es haben wollen.
Ja, das war ja auch schon da, bevor es den Namen gab und dann hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt ist es momentan mal Web 2.0 und dann hieß es halt mal so. Dann war es halt nur ein neues Buzzword, so wie genau verteiltes Rechnen oder Anbieten von Infrastruktur gegen Geld.
Cloud Computing.
Gab es ja auch schon, bevor der Begriff Cloud Computing gecoint wurde.
Ja. Genau.
Ich meine, das ist dann danach halt groß gekommen, weil man dann endlich mal einen Namen dafür hatte und jeder wollte in die Cloud und überhaupt.
Jeder will immer noch in die Cloud.
Und jeder will Cloud Computing.
Cloud Computing, das ist das nächste Level.
Ja. Aber
das heißt, wir wollen jetzt
Computing
mobile Cloud.
Nö. Egal. Nee, du willst nur Cloud? Also
ich meine,
Enterprises ist wollen ja mehr Cloud.
Also wenn man,
mobile ist Cloud.
Also ich meine, Cloud kommt ja eigentlich daher, dass Leute auf irgendwelchen Flowcharts oder irgendwelchen Tafeln, wo man irgendwie Sachen drauf malen kann, halt irgendwie das Internet und Infrastruktur, was sich dahinter verbirgt, als Wolke gemalt haben.
Ja.
Und ich meine, da gehören ja mehr oder weniger dann die Devices, die damit verbunden sind, auch dazu. So, ich meine, okay, wir hier in Deutschland zumindest befinden uns hier hinter komischen Nuts und sonst irgendwas, wenn wir hier im Mobile Web sind.
Wieso ist es woanders anders?
Nee. Also das, was ich zum Beispiel mitbekommen habe, ist es so, dass in zum Beispiel in skandinavischen Ländern, also in Schweden und so,
die haben noch genug IP-Adressen.
Ja, da bekommt man eine öffentliche IP-Adresse.
Ja, die Telefon. Haben noch genug IP-Adressen.
Ja, ich bin ja noch der Hoffnung, dass IPv6
klar, das kommt morgen. kommt direkt nach Cheeserfest.
Genau, IPv6 kommt nach Cheeserfest.
Oh fuck, ich glaube, wir haben unseren Namen.
Die liefern sich den Battle, oder? Was kommt zuerst?
Ich mach mal einen Vorschlag für den Namen.
Aber ja, ist eine interessante Diskussion,
also die man so führen könnte. Ich weiß gar nicht, was man da diskutieren will, das kommt so. Also ich meine, wir leben das ja schon.
Ja, ich hatte da letztens wieder so...
Ich wüsste schon gar nicht mehr, was ich im Zug täte, wenn ich nicht im Internet surfen würde und meine Arbeit erledigen würde und so.
Ja, ich hatte da letztens schon wieder so ein lustiges, ich lebe im 21. Jahrhundert Erlebnis.
Ja.
Und zwar war ich irgendwie arbeiten und der Marc war arbeiten und der Marc ist ja gerade in den Staaten und ich saß halt so dran und habe dann irgendwie kurz Pause gemacht, habe mir einen Kaffee geholt und habe mal angefangen, Marc auf dem iPhone anzuchatten via iMessage und dann haben wir halt da irgendwie angefangen, er hat mir dann so seinen Weg zur Arbeit gezeigt und die Leute, die im Bus mit ihm gefahren sind und hat da halt irgendwie Fotos gemacht und die mir zugeschickt und ich habe dann halt irgendwie Fotos vom Ausblick aus dem Haus meiner Eltern gemacht und von meiner Kaffeetasse und von sonstigen Sachen, das war halt schon ganz lustig.
Dafür, dass er halt einfach mal in den USA gerade ist.
Ja, dafür, dass er quasi irgendwie in einer Zeitzone 6 Stunden vor mir ist und einfach tausende... Ja, vor mir. Also die sind ja...
Die sind weiter
nach,
weg. Die sind
nach.
Also, du bist vor.
Du bist früher.
Ja. Ich bin,
Ja. Also später, ja. Je nachdem. Also wenn hier 14 Uhr ist, ist es da vormittags.
Also noch. 6 Stunden genau. Früher.
Ja. Du bist 6 Stunden früher.
Nein,
er ist 6 Stunden früher.
Er ist Flighty ist später ja. Und wir Mark
sind
GMT
genau. Plus 1 perfekt. Und die sind GMT minus 5.
Ja, alles klar. Ja. Sie sind einfach Minus.
Ganz ja, genau. Sie sind einfach 6 genau. Stunden Minus.
Ja.
Ja, aber ist auf jeden Fall für das, dass uns eigentlich tausende von Kilometern trennen, dann irgendwie so, ja, ich mache jetzt mal hier Fotos von irgendwie meiner Umgebung, ich zeig dir mal den Weg zur Arbeit und sonst irgendwas, ist das eigentlich schon ganz cool so. Und das hätte man sich halt noch vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Wäre auch, also technisch wäre es vielleicht möglich gewesen, aber allein schon von den Providern her mit irgendwie, keine Ahnung, Internet unterwegs, war ja damals noch vor ein paar Jahren noch unbezahlbar. Und dann auch noch die Geschichte, dass jedes Mal, wenn man eine andere SIM-Karte in einem anderen Land reinmacht, dass man eine andere Nummer bekommt. Und so wird es jetzt einfach auf eine E-Mail-Adresse gemappt. Ist schon cool eigentlich.
Mhm. Ja. Genau, also ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst noch ins Web 2.0 einsteigen.
Ja, mach mal.
Überall Internet.
Ins überall.
Oder auch ins Web 2.0.
Ins Web 2.0 noch. Ich bin noch nicht so schnell.
Du hast doch einen Twitter-Account, das reicht doch.
Du meinst, ich bin schon voll Web 2.0?
Du bist schon voll Web 2.0.
Oh, stimmt. Und ich habe auch...
Und du blogst und so.
Ich meine,
Blogs wurden ja auch noch als Web 2.0 bezeichnet. Das ist auch schon lange her.
Das ist schon
Web 1.5.
Nee, das ist schon sowas von... Also ich...
Blogs kamen 99 so ungefähr auf.
Ja, aber als Blogs wurden groß, so 2004, 2005 rum.
Ein bisschen früher, also, 2001, 2002.
Ich glaube, es ist auch egal. Sagen wir es mal so, davor war mir der Begriff tatsächlich nicht bekannt. Vor 2004, 2005.
Ist es ja auch noch Weblog.
Ja. Ja, ich glaube, Podcast kam dann auch erst
2000
später.
Oder 2001 kam Blogger.com.
Ja.
Das war so der Zeitpunkt. Egal. Aber wir sind jetzt im Web 2.0, danach kommt es überall Internet und danach und
deswegen
kommt, danach haben wir sowieso alle immer eine ständige Datenleitung, weil wir irgendwie unter der Haut so einen Chip haben.
Danach genau, oder vor unseren Augen, was ja schon quasi dieses Jahr kommt.
Das kommt ja schon, ja.
Das ist ja schon quasi
nee,
da.
Nee, aber wir werden
das ist ja, das ist ja quasi der nächste Schritt nach dem überall Internet.
Project Glass, oder?
Ja, Google Glasses, so wie es früher mal hieß.
Ja.
Und Project Glass jetzt, weil es jetzt Project ist.
Project.
Davor war es kein Project, sondern einfach.
Jetzt ist es Pro.
Jetzt ist der Pro, genau. Genau, was soll ich sagen?
Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls,
du bist alt. Du bist alt.
Ich bin alt. Du bist alt.de. Fuck. Wo waren wir eigentlich gerade? Ach so, das ja, überall Internet.
Diskussion geführt.
Und ich musste auch noch einsteigen.
Ja, mach mal.
Mit Glasses, aber, und dann sage ich, ich bin super augmented Internet.
Aber spring nicht gegen die U-Bahn beim Einsteigen. Das
ist fucking retarded. Neben die Urbahn.
Neben die Urbahn.
Urbahn.
Okay, sollte jeder eigentlich programmieren lernen? Also ich stehe auf dem Standpunkt.
Genau, jetzt dass das sind wir nicht bei unseren Themen.
Ach so. Ja.
Jetzt kommen
wir. Wir haben ein Thema und es wird jetzt ein bisschen weniger technisch, ein bisschen mehr Meta. Ich hoffe, die Hörer kommen damit klar.
Wir machen es einfach.
Ansonsten machen wir es einfach
so. Aber es geht ja um Programmieren, deswegen ist es okay.
Genau. Ja, das Ganze hat vorletzte Woche angefangen, als der CodingHorror.com-Mensch, Jeff Atwood, der auch unter anderem Mitgründer von Stack Overflow ist, der hat einen Blogpost geschrieben und der hat sehr polarisiert. Und was er an dem Blogpost gemeint hat, die Überschrift ist Please Don't Learn to Code. Und da hat er sich darauf bezogen, dass jetzt irgendwie der Mike Bloomberg, der Bürgermeister von New York, irgendwie getwittert hat, dass er jetzt anfangen will mit Codeear, was so ein Projekt von Codecademy ist, programmieren zu lernen.
Er selbst. Und was ist so schlimm daran?
Ja, da hat er jetzt mal angefangen, zum einen, dass man halt nicht allen Leuten einreden soll, dass sie unbedingt zu programmieren haben, sondern dass es halt auch andere Fähigkeiten gibt, die ganz, ganz cool sind, wenn man sie kann.
Ja.
Und hat halt gemeint, dass es halt nicht ums Coden geht, sondern dass beim Programmieren ja grundlegend darum geht, Probleme zu lösen. Und wenn man nicht vorhat, Probleme zu lösen, dass es dann ja auch nicht so Sinn macht, Programmieren zu lernen. Und seine These ist halt, man soll nicht Programmieren lernen um des Programmierens willen, sondern weil man das machen will oder weil man irgendwie was Konkretes vorhat oder weil es einen irgendwie interessiert.
Man muss ja auch nicht Probleme lösen, man kann auch einfach nur witzige Sachen machen.
Ja. Aber es geht dann trotzdem darum, ein Problem zu lösen.
Ja, und da hat sich jetzt halt die komplette Programmierergemeinde so ein bisschen in die Haare bekommen. Ich glaub,
weil die sich alle gegenseitig einfach nicht verstanden
haben. Ja,
ich glaube, das ist jetzt einfach mal ein Spoiler. Ja. Die Leute haben sich nicht verstanden und reden aneinander vorbei. Und eigentlich wollen sie es gleich.
Ja, vor allem, weil sie es alles im Internet machen und alles in Textform.
Ja, richtig. Also ich glaube, eine der großen
Kontroversen,
die ich so mitbekommen habe, war auf Twitter. Da hat sich unter anderem der Jeff Atwood mit Seth Shaw gefetzt. Mhm. Und Seth Shaw, den kennt man ja schon. Also Seth Shaw ist so ein bisschen ein eigenwilliger Mensch, der auch sehr schnell im Netz sehr, sehr gereizt wird und anfängt, Leute als Fucker und Arschloch und sonst irgendwas zu bezeichnen.
I can't come now. Somebody's wrong on the internet.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, auf der persönlichen Ebene ist mir Jeff Atwood durchaus sympathisch, im Gegensatz zu Seth Shaw, weil Seth Shaw halt, ja, ist halt eine sehr leicht reizbare Person und der
lässt
halt...
Er ist ein Fucker im Internet.
Ja. Sag's doch so, wie es ist. Ja, genau. Er ist ein Fucker im Internet. So, jetzt ist die Frage, was halten wir davon?
Frage ist, die Sache ist halt, ich schon gespoilert habe, die Leute haben einfach hart aneinander vorbeigeredet und eigentlich wollen sie alles das Gleiche.
Ja, allerdings gibt es da ja schon deutliche Unterschiede in was sie denn wollen. Also es gibt so die eine Fraktion, die sagt, in 200 Jahren ist es programmieren zu können, so wie vor 200 Jahren lesen zu lernen. Dass man quasi, also dass es auf einem ähnlichen Standpunkt steht, die Maschinen zu verstehen oder zu verstehen, was es bedeutet, Programme zu schreiben, wie es heute ist, lesen zu können.
Oder vor 100 Jahren Auto zu fahren.
Zum Beispiel. Also ich meine, gut, Autofahren ist ein gutes Beispiel, weil vor 100 Jahren, da war das noch ein totales Luxusgut und da musste man noch quasi neben Autofahrer eigentlich noch fast
Mechaniker
sein, um ein Auto überhaupt mal zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Und das hat sich ja heute auch stark geändert.
Ja.
Ist jetzt, also das kann man auf zwei Wegen tatsächlich auch noch interpretieren. Das ist ein ganz gutes Beispiel, Ingo. weil heutzutage muss man sehr, sehr, sehr viel weniger können, um Auto zu fahren. Aber dafür fahren auch viel mehr Leute Auto.
Ja.
Ja.
Aber ich,
was meinst du dazu?
Coden lernen oder nicht, ich habe da einen Punkt mal rausgesucht.
Also ich habe hier auch noch mal ein paar Blogposts
verlinkt. Genau, also einer von denen sagt auch was in die Richtung, es geht nicht ums Programmieren, sondern einfach ums strukturierte Denken. Mhm. Und das ist ja quasi, was Programmieren ausmacht. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwelche Syntax auswendig lernst, sondern einfach, dass du lernst, strukturiert zu denken.
Das ist richtig. Das ist auch gut. Also das ist auch echt gut. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es gibt sehr, sehr viele Tätigkeiten, die strukturiertes Denken fördern. Also ich meine, jeder hat in der Schule Mathe. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt so eins der Paradefächer für, du lernst jetzt mal strukturiert zu arbeiten und strukturiert Sachen anzuwenden und
dementsprechend die Sache ist halt, dass Mathematik, man kann es nicht so verwenden, wie man Programmieren verwenden
könnte. Oder sagen wir es mal so, man kann in der heutigen Welt sehr, sehr wenige Probleme für sich selbst mit Mathe lösen,
also
die nicht schon gelöst wären. Also, aber mit Programmieren kann man sich halt für sich selbst schon das Leben einfacher machen.
Genau. Ja, das okay, ist, aber, man sich aber trotzdem, die Sachen, die du in Mathe lernst, kannst du trotzdem immer mal wieder anwenden.
Ja, und in der Hinsicht...
Okay, wenn es nicht höhere Mathe ist, also da hört es dann irgendwann, was du so im normalen täglichen Leben...
Ja, aber so Statistik geht natürlich immer.
Ja,
also
Statistik ist super.
Statistik und selbst hier Dreisatz oder Pythagoras oder sowas, da gibt es immer mal wieder...
Geometrie geht auch immer.
Also
ja, also so Statistik
Strahlensatz, immer wieder, das brauchst du halt immer mal wieder.
Aber Statistik ist wirklich sowas, wo man sich wirklich dann auch Sachen vor Augen führen kann, Einsichten gewinnen kann, die man davor einfach nicht
gesehen hat. Genau, also gerade Statistiken verstehen.
Genau, Statistiken verstehen und verstehen, wo es auch ein Bullshit ist zum Beispiel.
Glaube keine Statistik, die du nicht selber
verstehst. Richtig, das war Winston Churchill, oder?
Wird ihm zumindest zugeschrieben.
Oder wird ihm zugeschrieben. Aber wo wir gerade beim strukturierten Denken waren. Also ich sehe das jetzt halt auch immer bei mir in der Firma. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die sind tatsächlich echt schlau. Aber die wenigsten davon haben irgendwie eine formale Informatikausbildung. Also ich arbeite jetzt gerade mit zwei Leuten zusammen. Der eine hat einen Master in klassischer Musik und der andere hat einen Doktor in Partikelphysik.
Cool. Obwohl Physik ist also ja noch relativ nah.
Physiker können alles.
Ja.
Also die Physiker sind halt von der Ausbildung halt
Bundeskanzler.
Schon, ja, XKCD.
Ja, genau.
Fuck.
Ist auch ein Physiker.
Übrigens. Ja, deswegen habe ich es angesprochen.
Ja.
Schön, dass du es kaputt gemacht
hast. Ja, und ich denke auch so, ich meine, es gibt auch Musik.
Man kann alles kaputt machen.
Ja. Und ich denke auch, sowas wie Musik ist ja tatsächlich was sehr viel strukturiertes Denken erfordert, weil man da halt sehr viele Muster erkennen muss und wissen muss, was klingt gut, was klingt weniger gut. Und
oder Begabung, richtig gute Begabung. Ich weiß nicht, bestimmte Sachen, wenn du kein gutes Gehör hast, kannst du auch nicht gut Musik spielen.
Richtig, aber ich bin ja tatsächlich kein Verfechter davon, dass es sowas wie Begabung gibt. Also ja, es gibt Dinge, die, mit denen bist du geboren, du hast vielleicht ein besseres Gehör, du hast vielleicht ein besseres Gehirn, das wäre mir fast rausgerutscht. Ja.
Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ja,
nee, du hast vielleicht, bist vielleicht in der Lage, keine Ahnung, hast vielleicht ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen, sonst irgendwas. Das sind ja alles Dinge, die man nicht unbedingt so antrainieren kann, aber sehr viel ist halt echt antrainiert. Und
klar,
es gibt ja immer so diese Geschichte, dass man sagt, man sollte irgendeine Sache mal, um sie wirklich zu meistern, 10.000 Stunden lang gemacht haben.
Oh, 10.000 Stunden. Und wie viele Jahre sind es?
Ich habe es noch nicht nachgerechnet, aber das ist halt,
Wolfram Alpha.
Genau, guck mal, das sind auf jeden Fall diverse Jahre.
Wolfram Alpha, ja, das sind 10.000 Stunden.
Mal gucken, ob ich
das... Internet ist lahm.
Wie viele Stunden
10
kackt ein Mensch im Leben?
10.000 Stunden.
Wie viel Kilo? Nicht wie viel Kilo. Nicht wie viel Kilo.
Yeah.
10.000 Hours.
Durchschnittlich 4,5 Tonnen
ein Jahr, Code. Ein Jahr, ein Monat, 24 Tage, 6 Stunden.
Also am Stück.
Am Stück.
Genau.
Ohne Schlafen.
Genau. Und was jetzt halt da irgendwie auch propagiert wird, also was halt auch ein Argument von Jeff Atwood war, war ja die Geschichte mit, dann gibt's plötzlich ganz viele Leute, die weiteren schlechten Code produzieren und davon gibt's ja eigentlich schon sehr, sehr viel.
Schlechten Code?
Oh Gott, Felix.
Ja. 4,5 Tonnen schlechten Code. Oh Gott.
Jetzt wissen wir das auch.
Ja. Bei Code wird in Tonnen gemessen.
Sehr gut.
Wie viel Tonnen Code hast du denn letzte Woche produziert?
Ja.
Warte.
Weiter. 10 Jahre. Wie viel Jahre waren das nochmal?
Ein Jahr.
Ja, das schaffst du locker.
21 Tage, 6 Stunden.
Ja, das ist also im Leben kackst du ungefähr 10 Jahre. 12 Jahre. Nee, sind 9,5 Monate nur. Das ist aber wenig.
Was?
9,5 Monate kackt man bloß.
Es kommt drauf an, wie lange man durchschnittlich auf dem Klo verbringt.
Ja,
also ich meine,
also es war hier beides durchschnittlich.
Ich glaube, mit dem überall Internet wird die Statistik noch deutlich steigen.
Auf jeden Fall. Jedenfalls, du kannst kein Master im auf Klo sein werden.
Ja.
Das sagt aber.
Aber.
Anyway.
Zurück zum Thema.
Genau.
Also ich habe hier auch so ein paar Blogposts verlinkt, wo halt auch einer davon unter anderem mal meint, please understand learning to code. Und der bezieht sich hier auch auf so ein paar Studien, die tatsächlich behaupten, dass es Leute gibt, die jetzt aufgrund ihrer Vorbildung oder aufgrund ihrer Veranlagung oder aufgrund irgendwelcher Faktoren, die momentan noch nicht so ganz geklärt sind, wahrscheinlich nie gut programmieren können würden. Und das sind halt Studien, die auch bei Undergrads bei Beginnern von dem Informatikstudium gemacht wurden. Und da war es halt so, dass halt quasi ein Drittel bis zur Hälfte der Leute gar nicht richtig programmieren können, ist jetzt die Theorie. Also ich glaube da jetzt nicht unbedingt dran, aber das ist halt auch mal interessant, ob man sich das mal vor Augen führt, dass es vielleicht, also jetzt mal angenommen, diese Studien haben recht, dann gibt es große Teile der Bevölkerung, die das quasi nicht lernen würden.
Mhm.
Warum auch immer.
Ja.
Und ist halt die Frage, soll man tatsächlich jedem einreden, dass es gut ist zu programmieren, oder sollte man einfach sagen, die Leute, die daran Spaß haben, sollen es machen, und die sollte man dann gefälligst auch fördern?
Mhm. Also in der Schule hatten wir ja auch mal das Fach Informatik.
Mhm.
Und anstatt den Schülern da beizubringen, wie Word und Excel funktionieren, sollte man ihnen doch lieber Programmieren beibringen.
Ja, das ist das eine. Also
Hattet ihr kein Programmieren?
Doch, wir hatten im Leistungskurs Programmieren. Mhm. Aber wir hatten einmal Leistungskurs und da hatten wir Grundkurs. Und im Grundkurs saßen wir halt alle da und haben gedacht, ja,
Informatik okay. War bei mir HTML dann.
Ja, HTML wäre ja vielleicht noch einigermaßen, aber wir hatten Word und Excel.
Ja.
Hattet ihr dann wenigstens Programmieren in Word und Excel?
Nee, wir hatten Formeln vielleicht noch.
Visual Basic for Applications.
Nee.
Komm, die Magics.
Oh, das war so.
Makros aufzeichnen. Ey, welche Programmiersprache unterstützt es, Makros aufzuzeichnen? Wie awesome ist das denn bitte?
Tja.
Keine. Außer Visual Basic for Applications.
Ja. Yeah.
Super.
Genau. Jetzt ist halt auch die, also was ich
dann mir dann lerne halt, ich aber auch kein Programmieren.
Ach, pff.
Also ich habe mir dabei noch zwei Fragen gestellt. Zum einen, wird das Leben von den Leuten, die programmieren lernen, dadurch besser oder schlechter? Und wird mein Leben dadurch besser oder schlechter? Also ich habe jetzt, man kennt es vielleicht so im Geschäftsumfeld, wenn man als Softwareentwickler arbeitet, dann hat man oft das Problem, dass man sehr viele Leute, die über einem stehen, also die Chefs, die Vorgesetzten, die Teamleiter, sonst irgendwas, oft gar nicht wirklich wissen, was es bedeutet, Software zu bauen und deshalb vielleicht unrealistische Anforderungen stellen. Oder einfach sagen, ja, okay, das ist ja ein kleines Feature, das ist bis morgen fertig, aber dass das dann irgendwie eine Woche dauern kann, weil es irgendwas ist, was man nicht vorausgesehen hat.
Dafür gibt es ja Agile.
Genau. Aber Agile ist ja im Endeffekt auch nur, also Agile Project Management ist ja im Endeffekt auch nur ein Vehikel, um Entwickler vor Micromanagement durch Manager zu schützen.
Ja, richtig, dass sie quasi dass sie das auch übernehmen, was die Manager immer falsch machen.
Genau. Also quasi, dass sie sich im Endeffekt zu großen Teilen selber managen und dass der Projektmanagement-Prozess in dem Sinne eigentlich nur noch dazu da ist, um Schnittstellen zu bieten, über die sich die Leute austauschen können und wo halt dann Prioritäten abgeklärt werden und so Geschichten. Das andere ist, ich meine, Programmieren macht ja schon Spaß. Also ich meine, ich bin jetzt nicht Softwareentwickler geworden, weil ich das so furchtbar finde.
Ja.
Und ich habe ja tatsächlich auch meine Karriere nicht als Softwareentwickler begonnen. Also ich bin ja im ersten Ausbildungsabschnitt oder so, habe ich ja eigentlich angefangen mit Systemadministration und hatte die ganze Zeit eigentlich nur so Programmieren mehr oder weniger als Hobby. Also es hat ja tatsächlich erst während meinem Studium angefangen, dass ich dann gegen Geld Software angefangen habe zu entwickeln. Mhm. Und von daher, also ich meine, es ist schon cool, so Dinge bauen zu können und zu sagen, ich habe jetzt ein Problem und ich will das lösen und ich kann das tatsächlich dann auch tun. Das ist ja schon ein cooles Gefühl.
Ja. Also es ist schon echt ein super cooles Gefühl, wenn man gerade anfängt zu programmieren und dann hat man irgendwie ein Stück Software von irgendwoher und es funktioniert an einem bestimmten Punkt nicht ganz. Ja. Und dann guckst du dir das an und siehst dir, ja, da mache ich es einfach ganz und dann funktioniert es. Mhm. Und das ist ein super gutes Gefühl.
Genau, ein cooles Gefühl ist dann natürlich auch, wenn man dann irgendwie so Open Source und so Geschichten, wenn man einfach sagen kann, okay, ich schicke jetzt auf GitHub einen Pull Request zurück und dann sind die Sachen, die ich dann repariert habe, auch für alle anderen zugänglich.
Ja, also das ist quasi der nächste Schritt
für
die Menschheit und dass man das Leben besser macht. Aber im ersten Schritt geht es erstmal darum, dass man sich gut fühlt, wenn man was ganz gemacht hat, was halt einfach sonst ist es halt nur eine schwarze Box und dann denkst du ja, okay, funktioniert nicht, das heißt, ich muss irgendwas anderes ausprobieren.
Ich meine, ja, also meine ersten Schritte, die ich irgendwie gemacht habe, ich würde das jetzt nicht programmieren lernen, aber das war halt irgendwie, ich habe Counter-Strike gespielt, wie irgendwelche Jugendlichen und habe dann halt angefangen, mir irgendwelche komischen Skripts und sonst irgendwas zusammenzubauen.
Dass du einkaufen kannst.
Dass ich einkaufen kann und habe mir dann auch noch irgendwelche komischen Dateien editiert, dass ich das auch noch für Freunde, dass die quasi in Counter-Strike-Interface auch nur klicken müssen und quasi schon die Byte-Skripte belegen können und so. Mhm. Und durch so Geschichten bin ich eigentlich mehr oder weniger zum Programmieren gekommen. Es ist schon ein cooles Gefühl, auch wenn man dann sieht, dass andere das vielleicht auch benutzen und dann dementsprechend die Motivation noch ein bisschen gefördert ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt so, muss man tatsächlich jedem einreden, dass man programmieren will. Also ich finde es ja eh immer blöd, wenn man Leuten vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben.
Aber darum ging es doch jetzt auch gar nicht,
oder?
Genau
darum ging es. Also da ging es jetzt darum, dass Leuten quasi diesem Bürgermeister, also am Beispiel von dem Bürgermeister, ihm eingeredet haben, dass er jetzt unbedingt programmieren lernen will.
Muss.
Und der scheint es jetzt zu machen und jetzt ist halt die Frage, wie sehr wird es sein Bürgermeistertum jetzt verbessern
wenn
oder verschlechtern?
Machen will, wenn er, ist doch okay. Und ich meine, wenn er keinen Bock drauf hätte, würde er es auch nicht machen, oder?
Ja, aber wahrscheinlich hat er ja auch bloß Bock drauf, weil ihm Leute eingeredet haben, dass er programmieren soll.
Ja, ist gut genug, oder?
Ja, ich meine, es ist immer noch seine eigene Entscheidung. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als wäre er irgendwie unten in der Nahrungskette und müsste irgendwie jetzt anfangen zu programmieren, weil ihm sonst einer auf den Deckel haut oder so.
Ja. Nee, klar.
Also von daher sehe ich da jetzt überhaupt gar
aber
kein
ich
Problem.
Aber ich meine tatsächlich, wenn wir jetzt bei der Politik sind, wäre es mir zum Beispiel lieber, wenn man Leuten mal beibringen würde, wie das Internet funktioniert, bevor man ihnen Programmieren beibringt.
Ja.
Also ich meine, bevor jetzt irgendein Bürgermeister mal anfängt, JavaScript zu lernen, was es in dem Fall jetzt ist bei dem quasi.
Vielleicht hat er das Internet ja schon verstanden.
Bezweifle
ich. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also wenn man sich die aktuelle Politik, was so Netzgeschehen und so weiter anguckt, dann ist es ja oft so, dass einfach die total bescheuertsten Entscheidungen getroffen werden, weil die Leute nicht begreifen, wie sich das Netz verhält und wie das Netz funktioniert. Und da wär's doch schon mal
irgendwie. Aber das wird sich in 20 Jahren auch erledigt haben.
Das wird sich erledigt haben.
Die einen dann tot sind und die, die jetzt. Aber wer weiß, was dann in 20 Jahren cool und hip ist.
Habe ich heute auf Twitter einen coolen Tweet gelesen, die Baumhausregel.
Baumhausregel?
Genau, das, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es geschrieben hat. Man sollte Netzpolitik oder. Man sollte das Internet behandeln wie ein Baumhaus, nämlich dass die Leute, die, die ohne Hilfe nicht reinkommen, auch keine Entscheidung treffen dürfen.
Ja, das funktioniert halt nicht.
Ja. Ja.
Dafür sind wir einfach zu langsam als Society.
Ja,
als das ist jetzt einfach meine Aussage.
Okay, wir haben hier noch einen netten Blog. Fiona lernt programmieren. Fiona, die
also,
bloggt darüber irgendwie.
Kurz noch,
ich würde gerne noch ein bisschen diskutieren.
So, genau, was ich dazu noch sagen wollte, da gab es nämlich
für mich
einen Vorfall, und zwar ein, weiß nicht, hast du das verlinkt, ein Judge, wie heißt es?
Ein Richter
hat entschieden über das Patentrecht zwischen Oracle und was war das, Google?
Genau, Oracle und Google über Java. Wegen Java in
genau.
Und der
wegen den Android. APIs.
Ja. Genau.
Ob die nachgebaut wurden oder nicht. Und dann. Also,
sieht
das war
schlecht aus für Oracle, oder?
Das war echt ziemlich cool. Also ja, der
aber tatsächlich der auch nur, weil
Richter der. War auch ziemlich cool.
Genau, weil der Richter tatsächlich angefangen hat, sich.
Nein. Nicht? Er hat vorher schon gecodet, muss man dazu sagen.
Achso, also, er hat dachte, der hat es tatsächlich.
Nee, er hat es nicht dafür gelernt. Er hat es einfach davor schon. Er hat davor schon mal programmiert. Eine Zeit lang ist dann Richter geworden und hatte entsprechend deswegen Vorerfahrung schon. Und der programmiert, glaube ich, in seiner Freizeit oder irgendwie sowas.
Ich meine, grundlegend würde ich schon sagen, dass es einer zunehmend modernisierten Gesellschaft zugutekommt, wenn viele Leute verstehen, wie diese Dinge funktionieren und auch verstehen, was es bedeutet, dafür zu programmieren. Und genau. Sei es nur, um quasi als Schnittstelle zu programmieren zu dienen oder quasi um zu verstehen, was die denn überhaupt tun. Also da
genau.
Habe ich jetzt auch so ein.
Also es kann man natürlich auf alles anbringen. Also es ist jetzt nicht nur Programmieren, das war jetzt halt eine spezielle Entscheidung übers Programmieren. Das ging ganz kurz um eine Interface, irgendwie die, was waren das, Länge von irgendeinem Array oder sowas zu überprüfen. Das war irgendwie sowas super Triviales und der Richter hat auch gesagt, so ja, was wollt ihr eigentlich? Dieses Interface kann irgendwie ein 6-Jähriger schreiben, wenn er gerade das erste Mal was von Programmieren gehört hat. Also quasi. Oder
genau.
10-Jähriger oder so. Ja.
Also ich habe hier auch noch so ein.
Ja, genau. Was also darum ging es eigentlich und deswegen hat er ganz klar gesagt, das ist, was Oracle da fordert, ist einfach nicht zutreffend, weil man kann nicht solche Sachen lizenzieren, die einfach so trivial sind, dass man da irgendwie was fordern kann.
Ja. Also ich habe hier auch noch so einen Artikel verlinkt, der nennt sich Why I Desperately Needed to Learn to Code. Und da geht es halt um so einen Typ, der von sich selbst schreibt, er hasst es eigentlich. Er hat überhaupt keinen Bock auf Programmieren, aber er hat sich in der Situation gefühlt, das tun zu müssen, weil er hat irgendwie ein Startup gegründet und hat da quasi, um irgendwas schon mal was Benutzbares in Prototypen zu coden, hat er es halt selber machen müssen, weil er niemanden hatte, dem er das anheißen konnte. Ja. Und er meint halt jetzt, dass er super froh ist, dass er das mal gelernt hat, weil er jetzt weiß, wie er mit seinen Entwicklern kommunizieren kann und weil er jetzt auch weiß, was es bedeutet, an einem Produkt zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die haben immer noch komplett, obwohl sie eigentlich theoretisch programmieren können, komplett unrealistische Vorstellungen, was es bedeutet, Software zu schreiben.
Ja.
Und das ist halt, es ist halt ein großer Unterschied, ob man mal an einem Produkt gearbeitet hat, was irgendwann fertig sein soll, wo es viele Schnittstellen gibt, an denen Reibung entsteht. Oder ob man einfach mal einen Bubble Sort in Java programmiert hat. Also das ist halt auch schon, sind halt auch so zwei Dinge, die man nicht unbedingt gleich miteinander in Verbindung bringen muss.
Mhm.
Und ich muss halt auch sagen, ja, also ich wär oft froh gewesen, wenn Vorgesetzte von mir wüssten, was es bedeutet, die Software zu schreiben oder irgendwie an Softwareprojekten zu arbeiten. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, trotzdem unrealistische Vorstellungen haben und irgendwie ein total bescheuertes Micromanagement fahren. Also Leute, die eigentlich schon mal als Programmierer gearbeitet haben, dann trotzdem als Vorgesetzte die totalen Idioten sind.
Tja, das liegt dann wahrscheinlich ja noch an anderen Sachen. Das muss ja gar nicht daran
liegen. Ja, eben. Aber wie gesagt, Verständnis ist halt schon ein guter Weg.
Ja. Hilft auf jeden Fall. Mhm. Verständnis hilft.
Das auf jeden Fall. Also ich würde halt sagen, man sollte, ja, Programmieren ist cool Und ja. Leuten programmieren beizubringen, macht ja auch Spaß im Endeffekt. Und ich denke, also man sollte niemandem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat, aber wenn Leute programmieren lernen wollten, dann sollte man es denen so einfach wie möglich machen, ja. Aber man sollte halt auch nicht nicht unrealistische Vorstellungen irgendwie fördern. Also man sollte jetzt auch nicht sagen, okay, du machst jetzt dann, lernst eine Woche irgendwie coden und dann bist du der Hardcore-Coder, weil, was wir vorhin schon gesagt haben, man braucht halt irgendwie auch seine 10.000 Stunden, um irgendwas wirklich gut zu können.
10.000 Stunden ist schon viel.
Ja. Und ich meine, wir sind alle irgendwie mehr oder weniger im IT-Umfeld auch beruflich tätig und wir würden das, glaube ich, nicht machen, wenn wir nicht große Teile unseres Lebens vom Rechner verbracht hätten.
Ja.
Und ist halt einfach dann so. Also ich meine, was man machen, ich meine, kann man auch vergleichen mit irgendwie, keine Ahnung, Langstreckenläufer. Man kann denen gutes Training geben, man kann denen gute Schuhe geben und gute, was weiß ich, gute Energy Drinks, die sie unterwegs trinken können.
Ja, yeah. Energy Drinks auf jeden
Fall. Aber hilft dann trotzdem nur so weit, dass man ihnen halt den Weg so einfach wie möglich machen kann, aber sie müssen halt trotzdem noch irgendwie lange genug trainieren, um mal einen Marathon laufen zu können.
Außer du hast Ginobili. Dann brauchst du kein Training.
Genau, mit Ginobili wird alles besser.
Auf jeden Fall. Also entweder du kannst cheaten oder du nimmst halt den langen Weg. So einfach ist es.
Ja.
Und meistens ist Cheaten nicht so das Langfristige, was man dann auch danach wieder verwenden kann, weil Cheaten funktioniert meistens nur einmal.
Ja. Und also ich fand die Diskussion...
Ist sozial halt nicht so gut angesehen, muss ich auch sagen.
Also ich finde die Diskussion halt schon interessant, weil es halt mehr oder weniger uns alle betrifft und mittlerweile immer mehr Leute Produkte benutzen, die von Softwareentwicklern gebaut wurden.
Ja.
Und deshalb halt das Ganze halt auch viel stärker in die Gesellschaft mit integriert wird, als es früher war.
Ja.
Aber, ja.
Ingo kann ja auch ein bisschen coden.
Genau.
Ich kann auch coden, ja. Ich habe gerade das Humble Indie Bundle gekauft.
Sehr gut.
Dann haben wir das
übrigens auch.
Vorhin. Ja, weil es lohnt sich.
Ja,
das
muss
und wir sind nicht gekauft von Humble Bundle, weil die ja eh kein Geld haben und das alles spenden.
Also ich kann natürlich coden, aber ich mach's nicht, weil das ist halt, das macht mir nicht so Spaß. Also klar, ich habe Spaß noch so dran, so ein Problem zu lösen, aber ich habe dann irgendwie keine Lust, das niederzuschreiben. Bin da einfach schreibfaul.
Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch gut, wenn du mal gelernt hast zu programmieren bedeutet, dann hast du halt einfach eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute halt drauf raus wollen, die jetzt meinen, jeder muss programmieren lernen.
Ja, genau.
Ja.
Also wie gesagt, da sind zwei Standpunkte, die man auch nicht so einfach weich machen kann. Mhm. Dass man, entweder man ist dafür oder dagegen, aber ich mein, das,
ja,
man kann nicht sagen, bitte lern ein bisschen programmieren.
Ja.
Oder so. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig.
Also ich deswegen, mein, wer es machen will, soll es machen. Wer es nicht machen will, der soll es halt nicht machen. Also ich sehe da irgendwie jetzt nicht das Problem.
Zum Problem wird es halt immer dann, wenn man Leuten, die eigentlich offensichtlich oder vermutlich keine Lust drauf haben, unbedingt einrede, dass sie es tun wollen und sie sind währenddessen unglücklich oder sie wollen es einfach nicht.
Ja.
Und ich meine, ich habe
oder Leuten, die es eigentlich bräuchten,
ja,
halt, dass sie es nicht einsehen.
Vorhalten.
Ja.
Das ist halt auch also nicht ich, sein, ich muss halt auch sagen,
aber ich mein,
halt,
wenn du was wirklich willst, dann machst du es auch. Also
ja, aber ich habe ja, wobei du weißt ja nicht unbedingt, ob es tatsächlich.
Ja, deswegen gibt's die Schule und ich meine, deswegen finde ich.
Genau, vielleicht sollte
also man schon wichtig, dass man zumindest die Leute mal so ein bisschen rangeführt hat. Ja, man muss ja jetzt nicht zwingen, irgendwie die allergrößten, schönsten Code zu schreiben, den es gibt auf der Welt, aber so ein bisschen halt reinbringen.
Ja, apropos schlechter Code, da habe ich später auch noch was.
In der Schule einfach wichtig.
Also was ich halt auch sagen muss, Mathematik wird halt deutlich weniger abstrakt, wenn man sie mal konkret anwenden kann. Ja. Also ich meine, du kannst ja gerade, wenn du sowas wie Computergrafik oder sowas programmierst, da kannst du ja auch höhere Mathematik anwenden und
musst
hast dann
du,
oder wenn du nicht musst, ja musst du oder wenn es nur einfachere Sachen sind, da kannst du also Geometrie und sonst was, das ist ja super wichtig und da kannst es halt ein Problem damit lösen mit Mathematik und das ist eigentlich schon das Maximum Level von Awesomeness, was man dann so machen kann.
Sehr cool.
Deshalb ist es vielleicht auch gar keine schlechte Idee, sowas in Schulen zu unterrichten, weil man dann da den Leuten halt auch die Mathe näher bringen kann.
Ja.
Und also das hat noch keinem geschadet. Glaube ich zumindest.
Ja. Okay.
Ja.
Können wir die Diskussion so abschließen oder
ja,
gibt es noch
genau.
Eigentlich? Genau. Wir gehen Fiona lernt programmieren.
Genau, das ist so ein Blog, wo so ein Mädel, was so ein, glaube ich, im CCC-Umfeld.
Keine Ahnung.
So ein bisschen
Fiona am Start ist. Halt. Wer kennt sie nicht, Fiona?
Also ich kenn die sie bloggt, nicht, die bloggt drüber, wie sie lernt zu programmieren. Das ist ganz amüsant geschrieben. Also ich habe da mal ein paar Blogposts vom Anfang, vor ein paar Monaten gelesen. Und die erzählt dann halt, wie sie irgendwie an Weihnachten oder so so angefangen hat, programmieren zu lernen.
Und sie sagt, dass sie, also da gibt es ein Punkt, kommentiere deine Programme, Fool. Den Code, wo sie da kommentiert hat, würde ich nicht kommentieren.
Tatsächlich bin ich auch echt ein Gegner von, also ich, Gegner ist vielleicht ein zu starker Ausdruck. Ich bin kein großer Freund von viele Kommentare in seinem Code haben, weil der Code eigentlich selbst dokumentieren soll.
Zum Beispiel, wenn du irgendwie Variablen heißt, die heißen Lower, Upper und Step, dann schreibst du nicht dazu Lower Limit, Upper Limit und Step Size.
Sondern dann nennst du sie vielleicht gleich Lower Limit, Upper Limit und Step Size.
Zum Beispiel, oder du lässt sie einfach so, weil das schon relativ sprechend ist.
Ja. Oder halt auch Funktionsnamen. Man muss nicht über eine Funktion oder über eine Methode drüber schreiben, was sie macht, wenn der Name der Funktion schon genau das aussagt.
Besonders wenn man irgendwie in Java ist, wo es einfach das Ding schon 200 Zeichen lang ist.
Ja.
Final Static.
Ich meine der Name okay. Wirklich.
Ja.
Ich meine der Name. Abstract Factory, genau. Observer Bean. Ja.
Destroyer.
Proxy.
Proxy Destroyer. Proxy Destroyer. Genau, also wenn das quasi das aussagt, dann schreibt man dazu nichts. Aber ja, ich meine, wenn sie das erstmal programmiert, herzlichen Glückwunsch. Und sie kann auf jeden Fall gewinnen.
Okay, dann Lesefu.
Lesefu.
Flydie hat was gelesen.
Felix auch.
Ich habe was gelesen. Ich nur.
So fängt halt Felix an, das ist mir noch Bumsbanane werden.
Schreib halt meinen Namen dazu.
Du bist insecure.
Du hast eine Klammer zu viel geschrieben. Genau, und zwar, es gibt alle dann und wann das Insecure Magazine.
Das glaube ich schon mal.
Ich hatte es schon mal, ich pick das einfach immer wieder, wenn es da ist.
Ja, ist
oder okay. Lese Fuhr es. Weil diesmal ist ganz cool, sie sprechen über ein großer Punkt ist Android Malware. Ein anderer großer Punkt ist, was habe ich noch gelesen dazu? Ich muss mal kurz schauen. Also sie haben immer ein bisschen viel Werbung, finde ich, und der Text ist ein bisschen groß, aber ja, gut. Man kann nicht alles haben. Aber sie haben Bilder, was es schon mal besser macht. Und zwar, ich gucke ganz kurz, ein Punkt, was ich gelesen habe, war hier, und zwar
Willkommen bei dem Podcast, der euch das Internet vorliest.
Genau, sie reden auch über Cloud Security, über was noch? Two-Factor Authentication und was damit gerade falsch ist und wie man es richtig machen kann und über Android Malware, wie gesagt. Und genau, ISO 27001, also auch wenn man tatsächlich mal im Berufsumfeld auf sowas stößt, dann kann man das auch da relativ leicht nachlesen, weil das nicht so schwere Kost ist. Ganz gut geschrieben. Genau, mein erster Lesefu.
Yay.
Und mein letzter.
Genau, also ich habe hier einen Blogpost, der ist sehr untechnisch eigentlich. Der nennt sich Hunting Down My Son's Killer.
Und das ist einfach super reißerische Headline.
Ja, es ist aber ist tatsächlich keine einfache Kost. Also da geht es darum, dass ein Informatikprofessor, dessen Blog ich eigentlich auch sonst regelmäßig lese, nämlich Matt Might, der ist Prof an der University of Utah. Und er erzählt da die Geschichte von seinem Sohn, der einen Erbdefekt hat und wie sie versuchen, auf die Schliche zu kommen und rauszufinden, was ihm denn überhaupt fehlt und warum er denn irgendwie Krämpfe hat und warum er sich nicht richtig bewegen kann, weil er Probleme mit den Augen hat und so. Also wie gesagt, ist keine einfache Kost, aber ist sehr interessant zu lesen. Weil das der
ist halt verdammt viel zu lesen.
Weil der halt auch so professormäßig versucht, alles, was er da erzählt, auch irgendwie zu erklären. Sei es die Genetik, sei es irgendwie die Tests, die sie da gefahren haben, sei es zu welchen Spezialisten sie jetzt irgendwie gereist sind und sonst irgendwas. Also das fand ich interessant zu lesen.
Mhm. Ich habe es tatsächlich bis zur Hälfte geschafft, aber dann war es einfach zu viel.
Ja, nee, ich habe es tatsächlich fertig gelesen und war
was ist
so fasziniert schon ein bisschen, ja.
Okay, kannst du ja spoilern kurz? Was ist das Problem?
Das Problem war, dass irgendwie sein Sohn aufgrund von einem Erbdefekt ein bestimmtes Enzym nicht produzieren kann. Genau, und da ist er irgendwie der Erste auf der Welt, bei dem das aufgetaucht ist. Oder ja,
genau, so. Also das ist tatsächlich auch, das kann man auch in der ersten Zeile nachlesen.
Ja, genau, das war die TLDR-Variante.
Ja, genau, das war. Ja.
Ja, und der erzählt dann halt auch zwischendrin, dass sie dann halt dachten, ja okay, das, da können sie aufgrund ihres Erbguts nichts dafür und haben dann noch ein zweites Kind bekommen. Mhm. Und dann steht halt gleich der nächste Satz, we were so wrong. Tatsächlich ist aber die jüngere Tochter, die dann noch geboren wurde, gesund. Spoiler.
Genau, das kommt ganz unten. Mhm. Ja. Deswegen hast du jetzt wirklich was gespoilert.
Das nächste ist ein bisschen einfacher zu verdauen wahrscheinlich.
Gott sei Dank.
Wieder ein Artikel von Jeff Atwood, den wir vorhin schon hatten, von codinghorror.com. This is all your app is, a collection of tiny details, und erklärt das mit automatic cat feedern. Also so Maschinen, da füllt man Futter rein. Und dann lassen die alle paar Stunden mal ein bisschen Futter für die Katzen raus, sodass die Katzen automatisch gefüttert werden. Und er erklärt dann, wie es auf Details ankommt das halt am Beispiel von diesen Katzenfüttermaschinen. Also der hat jetzt irgendwie nach fünf Jahren eine neue gekauft und hat dann da quasi beschrieben, was denn da alles an Kleinigkeiten gefixt wurde, was ihn seit Jahren gestört hat. Mhm. Und das ist ganz cool, weil er da halt im Endeffekt zum Schluss wieder dazu kommt, dass es im Endeffekt ja bei Software nichts anderes ist, dass jede Software quasi eine Ansammlung von ganz vielen Details ist, die man halt alle richtig machen sollte, wenn man irgendwie seinen Benutzern was Gutes tun will. Mhm. Und ansonsten macht es die Konkurrenz besser und man hat ein Problem.
Man wird geowned oder gegessen.
Je nachdem. Oder gegessen. Genau, dann habe ich noch einen Blogpost von Source Labs. Das ist so ein Infrastrukturanbieter, bei dem man Selenium-Tests ablaufen lassen kann.
Das ist aber auch schon ein alter Artikel, oder?
Nee, der ist vom 10. Mai.
10.
Also
Mai.
Ist schon
ich hatte nicht
zweieinhalb Wochen oder so, ja. Ist schon ein bisschen älter. Also in Internetzeiten.
Ja, auf jeden Fall schon alt.
Ja. Da geht es im Endeffekt drum, warum Source Labs vor ein paar Jahren angefangen hat, CouchDB einzusetzen, was sie für Probleme damit hatten, was gut daran war und warum sie jetzt letzten Endes doch aufs MySQL wieder umgestiegen sind, erklärt, glaube ich, so die Problematik Datenbankmanagement und Einsetzen von Bleeding-Edge-Software und so ganz gut.
Mhm. Und also, den ganzen Hipster-Scheiß.
Also ist ein gut geschriebener Artikel und auch wenn ich eigentlich nicht so der Superfreund von MySQL oder von relationalen Datenbanken bin, ist es eigentlich schon wert, das zu lesen.
Ja. Genau, dass man wenigstens schon auf die Punkte eingehen kann, wenn die auftreten. Hm? Dass man direkt hart gegen argumentieren kann.
Okay, so. Bleidi, nochmal.
Nee, das war
glaube ich.
Das ist einfach... Passt einfach nicht auf.
Nee, ich passe nicht auf. Wir sind schon bei Mimimi.
Ja, wir sind bei Mimimis.
Und zwar, wir hatten es ja Festplatten. Waren auf einmal teuer, weil die Flut war. Also, und die Flut ist vorbei und die Festplatten sind immer noch teuer.
Also die Flut war jetzt im Endeffekt die große Flutkatastrophe in Thailand, die quasi große Teile der Festplattenwerke
lahmgelegt hat.
Nicht vernichtet. Lahmgelegt hat, ja,
ein paar sind auch komplett vernichtet.
Genau, also sind ein paar komplett kaputt gegangen, bei anderen sind halt wichtige Maschinen kaputt gegangen und halt Ersatzteile und sonst irgendwas ist ja sowieso irgendwie, Festplatten sind ja auch nicht so Gerätschaften, die man besonders einfach beschmutzen oder sonst was kann und dann funktionieren sie noch, sondern die sind ja sehr empfindliche.
Ja. Genau. Geräte. Jedenfalls, das passiert vor wie lange ist jetzt her?
Anderthalb Jahre, ja. So rum.
Anderthalb Jahre.
Oder nee, ich glaube, das war Ende 2011. Also ist es schon länger her.
Warte mal. Flooding in Thailand.
Thai-Flood.
Also Dezember 2011.
Genau, steht hier. Das war Ende 2011.
Das heißt, es ist noch nicht so unendlich lange her, aber trotzdem scheiße.
Ja.
So.
Ein halbes Jahr.
Jedenfalls, die Flut ist vorbei. Könnte man denken, die Festplatten werden billiger. Was wir auch schon gehofft haben, weil wir haben ja alle, wir wollen eigentlich mehr Festplatten für billiger. So wie es halt früher war. Für 50 Euro kaufst du 2 Terabyte Festplatten.
Wird nicht mehr passieren.
Es wird nicht mehr passieren. Es
nie
wird
wieder.
Wahrscheinlich erst in sehr langer Zeit wieder passieren. Das Problem liegt an den Herstellern, die Fuckers.
Ja, also ich meine, normalerweise würdest du halt auch sagen, okay, wenn sie es nicht hätten neu aufbauen müssen, erst müssen sie natürlich die Kosten irgendwie wieder reinkriegen und zweitens wäre die Produktion halt jetzt wesentlich höher schon, wenn sie die 6 Monate nicht verloren hätten.
Also es ist trotzdem, es muss irgendwann aufhören. Irgendwann holt man diese 6 Monate wieder rein. Und den Loss, den man halt hatte. Jedenfalls, es geht tatsächlich darum, dass die jetzt um einiges höhere, also die Festplattenhersteller haben um einiges höher, um 30% höhere Gewinn, um 30% höheren Gewinn als noch quasi davor, vor der Flut. Und ich finde es einfach super dreist, dass es jetzt einfach so bleibt, dass sie sagen, okay, behalten wir die Festplatten für 100 Euro und zocken einfach die Leute hart ab. Und ich finde es nicht gut und finde ich nicht gut. Ah, es sind nur 16%, aber trotzdem. What the fuck? Fucking Festplattenhersteller.
Ja.
Aber dafür werden SSDs billiger und man kann nicht alles haben. SSDs sind super cheap, genauso wie USB-Sticks. Die aber auch teurer werden, weil da diese komische Pauschale drauf kommt von Deutschland.
Ja, das ist alles blöd. Datenträger. Ja. Am besten alles direkt in die Cloud. Da muss man keine Abgabe zahlen.
Nein.
Oder so.
2 Terabyte in die Cloud ist ein Scheiß. Es dauert unendlich
lange. Ich weiß. Einfach schnellere Internetanschlüsse.
Ja, mehr Upstream. Einfach so viel Upstream wie Downstream. Mhm. Ich habe fucking 100 Mbit.
Bam. Ja, oder also ich meine, technisch gesehen ist es ja kein Problem. Das könnte man ja tatsächlich regeln. Also es gibt ja auch DSL-Profile, die dann halt sagen,
okay. Aber DSL willst du ja auch nicht haben eigentlich.
Ja, oder Kabel, keine Ahnung. Wenn du jetzt, du hast jetzt irgendwie 2,5 Mbit up und 100 down, du könntest es auch sagen, du machst irgendwie 50-50 oder so, wird ja auch gehen.
Ja, das passt halt nicht ganz wegen den Ranges.
Doch, doch.
Also du kannst.
Also ich habe letztens mal wieder angefangen, den vorletzten Chaos Radio Express Podcast zu hören. Und da wurde sowas tatsächlich auch thematisiert. Kann man an der Stelle auch empfehlen.
Also wenn du. Wenn du 8 Bit hast, dann hast du halt entsprechend großen Range. Und wenn du 2x 4 Bit hast, dann hast du nicht zusammen den gleichen, die gleichen, also stell dir vor, du hast 100 Mbit, ja?
Ja.
Und wenn du dann, und du hast 2,5 Mbit
ab.
Ja, ab, genau, das sind?
102,5,
genau. Und du kannst nicht sagen, ich hätte jetzt gerne 2x50,1.
Ja, aber du kannst sagen, das Ding ist ja,
oder?
Der limitierende Faktor an der Geschichte ist ja die Frequenz, sind ja die Frequenzbereiche, ja, die du auf dem Kabel belegst. Und die ändern sich ja dadurch nicht. Du kannst ja sagen, okay, du möchtest jetzt, dass einfach der Upstream mehr Frequenzen bekommt. Und dann kannst du damit halt auch ganz normal deine normale Modulation und sonst was darüber fahren und kriegst dann halt dadurch mehr Bandbreite im Upload.
Okay, dann habe ich Müll erzählt.
Also so verstehe ich das jedenfalls. Genau, ja, das ist also CAE 191 und da wird sowas im Endeffekt halt auch im Beispiel von DSL erklärt und ja, kann man sich mal anhören.
Ist ein also genau, du hast ja Frequenzbänder, ja, und dann sagst du, okay, ich hätte gern 10 für Up und 2 für oder 1 für Down, mhm, oder 10 für Down oder einfach ab, so rum. Und dann entsprechend. Ja, okay, dann hast genau, du recht.
Also und du hast im Normalfall, wo du schon recht hast, ist, du kannst nicht einfach so sagen, du kriegst jetzt Komma irgendwas, sondern du hast halt immer Frequenzschnipsel,
genau,
die dann quasi vergeben werden. Teilweise auch sogar gemixt, also bei VDSL ist es glaube ich sogar so, dass die nicht gesagt wird, hier ist jetzt der Upload und da ist der Download, sondern da sind die tatsächlich auch aufgesplittet und die wechseln sich irgendwie ab.
Ja, damit du da halt, wenn du auf Bändern irgendwie Rauschen hast, dass genau, du dann nicht komplett dein Upstream verlierst,
genau, zum Beispiel. Aber also technisch war es ja schon möglich, ja, da okay, mehr Upload zu haben.
Ja, nee, stimmt, du hast recht und ich behaupte das Gegenteil.
Sehr gut.
Und
das ist auch ein Mimimi, das Internet ist zu langsam. Also der Upstream. Wir haben immer, zu wenig Upstream.
Immer. Ja. Mhm. Du wolltest über Amazon Payments heulen.
Genau, ich habe jetzt gerade mein erstes Humble Indie Bundle gekauft. Ja. Gerade eben.
Gratulation.
Kaufst du mit PayPal? Ich habe es mit PayPal gekauft.
Ich habe
es Amazon. Aber ich habe jetzt gedacht, ja, PayPal ist ja eigentlich jetzt nicht so cool. Ich habe doch auch Amazon.
Ja.
Dann ist es aber nur Amazon.com und die können von mir nur Kreditkarten annehmen. Das finde ich irgendwie blöd, weil ich habe momentan keine Kreditkarte.
Ach so, das
ist natürlich ein bisschen.
Aber ja, es hat funktioniert. Also ich habe Amazon Payments benutzt, funktioniert.
Ja. Also ich habe jetzt mit PayPal gezahlt, weil ich muss mal irgendwie mal.
Aber du hast keine Kreditkarte?
Aber gar keine? Nee, ich habe meine letztens gekündigt und bin noch nicht dazu gekommen, mir eine neue zu holen. Und da ich jetzt umziehe und dann weiß er Postindent und sonst irgendwas.
Ja, ja.
Bla, fuck, gedöns.
Ja.
Aber Amazon Payments ist immer nur kommen, ne? Also es gibt's nur sonst noch nicht. Also es gibt's nicht mit einem deutschen Bankkonto.
Doch. Also hier in dem Fall wahrscheinlich nicht, weil das halt auch auf einer US-Seite angeboten wird, aber ich also habe zum Beispiel...
Stimmt, bei Thomann oder
genau,
so?
Genau, bei Thomann habe ich schon mit Amazon Payments bezahlt doch. Und da haben sie sogar meine Lieferadresse und sonst was aus der API rausgeholt. Das war ganz
Das haben sie jetzt hier auch gemacht.
Ja, aber das machen sie bei PayPal
halt. Das ist ja, also das jetzt ist es halt egal, weil es ist ein digitales Gut. Die müssen das ja nirgends hinliefern.
Ja,
aber,
klar.
Ja. Aber deine Rechnungsadresse ist irgendwie vorgeschrieben bestimmt, oder?
Die Rechnungsadresse haben sie auf jeden Fall gesetzt und die haben sie auch auf meinem, aus meinem
Amazon-Konto. Und du brauchst ja bestimmt auch für irgendwie rechtliches Zeugs oder so. Oder? Nicht? Dass du irgendwie die Möglichkeit hast,
wahrscheinlich
eine Rechnung zugeschickt zu bekommen oder so bestimmt. Oder?
Machen sie ja wahrscheinlich nicht.
Aber ja, aber egal, auf der Rechnung sollte vielleicht eine Adresse stehen, damit die auch wissen, dass du das bist.
Also keine sind die eigentlich Charity- Also kann man die irgendwie absetzen?
Nee, das ist...
Ja, weil es Amis sind, aber genau. Wären es Deutsche?
Wenn es Deutsche wären, wenn es ein deutscher Verein wäre, könntest du es absetzen.
Ja, ist halt die Frage, ist... Ja gut, ist halt eine komplett andere Rechtsform.
Dann müssten die dir aber eine Spendenquittung ausstellen.
Mhm. Ja, statt einer Rechnung. Keine Rechnung, sondern eine Spendenquittung.
Richtig. Spendenquittung. Ja, dann geht es.
Ja.
Dann kannst du es absetzen von der Steuer. Geht aber nicht, weil es Amis sind. Pix! Wer fängt an? McFu.
Ja. Commit Logs from Last Night.
Ich habe die mir gerade mal durchgeguckt. Ich hab witzigere Sachen erwartet irgendwie.
Ja, also was ist das? Das sind tatsächlich auch echte Commits.
Ja, das sind echte Commits und das sind die von GitHub oder so der von gestern hier.
Genau.
Da sieht man welche von gestern Abend.
From Last
Fuck
Night.
Fuck you, K gleich 3.
Super Fuck JavaScript.
Ja, es kommt einfach. Ich glaube die gucken sich einfach die Commits von Open Source Projekten an und greppen danach Fuck
und Shit und
Bitches. Shit und genau. Dick und
Suck it, Bitches, I'm the Baron of JavaScript.
Ja, das ist schon ganz cool.
Also ist auf jeden Fall lustig. Genau, und sie werden irgendwie greppen und dann gewonnen. Für immer.
Okay. Ja. Ganz witzig, aber es hätte, also ich hätte irgendwie noch mehr Witz erwartet. Flydie.
Nee, die sind ja tatsächlich nicht ausgesucht, sondern das sind tatsächlich wirklich...
Ja, die sind halt nur automatisch...
Real-time.
Die sind halt nur automatisch gegrabt. Ich glaube, wenn man die aussuchen würde per Hand, würde man noch viel, viel lustiger...
Also es gibt halt keinen Lustigkeits-Identifier.
Das ist halt das Problem. Ich meine, Humor ist halt was sehr Persönliches und allein, ob jemand eine Sache gut oder eine Sache schlecht findet, aus einem Text automatisch auszulesen, ist ja momentan schon sehr, sehr schwierig, wenn du nicht so was Blödes machst, wie da steht gut drin, also findet er das Projekt gut.
Ja.
Oder das Produkt oder was auch
immer. Es sei denn, er schreibt dahinter nicht.
Ja, eben.
Siehst du, dann
hast du schon wieder einen Kontext mit drin. Da musst du ja schon wieder die Negation mit bedenken. Und das ist halt, wird irgendwann beliebig komplex.
Aber wenn ihr da ein Projekt
und
habt,
und irgendwann übernehmen die Roboter die Welt und dann verstehen sie es auch.
Nö, die verstehen einfach auch keinen Spaß und schießen dich einfach ab.
Genau, so die verstehen einfach
das ist keine so wie Ironie. Nee, ist so wie der Funnybot einfach, weißt du? I am Funnybot.
Du guckst ganz auf Bug, oder? Nee.
Aber der passt tatsächlich ziemlich gut gerade, muss ich ja sagen.
Also zumindest nicht
awkward.
Weil er denkt dann, dass es lustig ist, wenn Leute sterben. Was ja auch ein bisschen
funny.
Ja, das ist der ultimative Witz, einfach die Welt auszulöschen.
Genau, und denkt das ist jetzt super, ja genau. Weil er halt daraus geschlossen hat, wenn er irgendwie Leuten wehtut, dann ist es lustig. Und wenn er Leuten härter wehtut, dann ist es noch lustiger. Und wenn er dann einfach die ganze Welt vernichtet, dann ist es super doppelt lustig.
Das ist einfach der ultimative Witz. Also ist so ein bisschen angelehnt an den thermonuklearen Erstschlag aus Wargames.
Ja. Genau. Und Deutsche.
Ja, und der Funnybot sieht aus wie ein Dalek. Also und, ist schon so super Popkulturparodie.
Und, ja, und der ist einfach super deutsch von den Deutschen entwickelt, weil die auch keinen Spaß verstehen.
Genau, weil die Deutschen das unlustigste Volk sind oder so.
Genau.
Ja.
Show of Game.
Genau, ich habe da letzte Woche einen Vortrag dürfen können.
Spaß. Nichts weiter.
Genau, und da habe ich dann überlegt, ich will jetzt mal schnell Slides machen. Normalerweise frickle ich mir das ja selbst in HTML und irgendwelchen JavaScript und CSS-Animationen zusammen. Da habe ich mal gedacht, das mache ich jetzt mal nicht, sondern ich lasse mir das mal generieren und dazu habe ich das Show of Gem benutzt. Das ist ein Ruby-Programm, das kann ich mir installieren mit Gem Install Show Off.
Und was braucht es für Dependencies? Einfach alle?
Ein paar. Also ungefähr ähnlich wie jetzt.
Bestimmt auch Redcloth, was einfach jedes zweite Mal kaputt geht.
Sowas wie, also im Endeffekt ähnlich wie jetzt Octopress zum Beispiel.
Also du brauchst MG Turn Rack. Nee, das ist was anderes. Doch. Nee. Ach, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, du brauchst unendlich viele Dependencies wie immer.
Ja, aber das Schöne ist, da kann man auch auf der Kommandozeile aus dieser Präsentation gleich ein PDF generieren. Das ist dann auch noch mit drin. Das generiert einem schöne, was heißt schöne? Es generiert einem webbasierte Anwendungen und man kann die auch gleich, webbasierte Anwendung, webbasierte Slides, und man kann die auch gleich in dem Markdown, was man da schreibt, annotieren und kann sagen, ich möchte hier diesen Slide-Effekt haben und jenen und ich möchte, dass es hier einfadet und so. Man kann da halt auch alles so ein bisschen annotieren und sagen, man möchte jetzt irgendwelche CSS-Animationen mit drin haben. Und das Schöne ist, man kann die kompletten Slides halt in Markdown schreiben und da so ein bisschen Zusatzannotationen reinmachen und der generiert einem dann quasi eine Webanwendung daraus, mit der man dann halt die Präsentation halten kann. Ja. Boah. Und das ist eigentlich schon ganz nett, das ist auch relativ gut anpassbar. Also die Slides, die ich da jetzt gemacht habe, die findet man unter yourwebstacksucks.heroku.com. Die sind halt schon relativ hässlich. Weil ich da einfach die Standard Beispielslides genommen habe, aber die kann man halt auch alle durch eigene CSS-Sachen und so noch
anpassen. Du hättest wenigstens Bootstrap nehmen können, ja.
Hätte ich machen können.
Wenigstens Bootstrap.
In der Präsentation ging es nicht um die Qualität der Slides.
Daher. Aber es ging um Bootstrap.
Nee.
Du willst Bootstrap immer haben.
Ja.
Ja.
Vielleicht. Nichtsdestotrotz, ist ein cooles Projekt und ich habe da irgendwie die Slides mal schnell in einer halben Stunde zusammengeklopft.
Und es funktioniert.
Und es funktioniert, man kann alles mit Git versionieren. Und
du kannst alles immer mit Git versionieren.
Ja, aber es ist halt einfach Plaintext. Ja. Also ich meine, du kannst auch Binärdateien, aber das macht halt keinen Spaß.
Nee, macht keinen Sinn.
Kannst du es aber machen?
Ja, man kann es machen.
Wenn du einen guten Differ
man
hast.
Man kann zwischen, so viel machen.
Ja. Kommen wir gleich zum zweiten Pick. Was ich da nämlich gemacht habe, ist
man kann alles kaputt machen.
Das auch. Was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen kostenlosen Heroku-Account genommen und habe das Zeug da drauf gepusht. Ist total einfach, weil dieses Show of Gem hat auch gleich eine Integration für Heroku. Und dann praktisch. Kann ich jetzt sagen, ich möchte das auf Heroku machen und der richtet einem dann gleich ein Git-Repository ein und man deployt die komplette Software einfach, indem man in den Git-Repository reinpusht und dann bam, ist es da. Und das ist eigentlich ganz cool. Also dieses Show-Off, das ist eine Sinatra-Web-Applikation und die kann man auch ganz einfach kostenlos auf Heroku hosten und die läuft da jetzt.
Sehr cool.
Und finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall gut. Also es hat mir sehr viel Arbeit erspart und dann muss ich das auch nicht auf meinem eigenen Server haben und Heroku ist allgemein eigentlich für so kleine Sachen, für so Testprojekte, bei denen man die Limits des Kostenlos-Tiers nicht erschöpft, eigentlich echt cool. Mhm.
Ja. Felix, R.
R. R ist ja so, wenn man über Statistiken und Programmieren spricht, dann spricht man ja automatisch quasi über R.
R.
Über die Programmiersprache R. Und da habe ich eine coole Seite gefunden, und zwar R. Tutorials. Und two ist dann wie zwei geschrieben und deswegen und zwei, awesome. weil da gibt es ganz viele Tutorials. So 90 sind's. Und die sind alle genau 2 Minuten lang. Und es sind so Video-Tutorials und die kann man sich reinziehen, wenn man was über R als Programmiersprache lernen will wenn man es einfach cool findet. Weil Statistiken sind immer gut. Und wenn man dann eine Programmiersprache dazu hat, die man dann für solche Sachen genau verwenden kann, ist vielleicht gar nicht schlecht zu wissen.
Das auf jeden Fall.
Und es sind immer 2 Minuten, was ziemlich cool ist.
Also wirklich. Geht ja sogar.
Ja, genau. Das heißt, man sagt, okay.
Kann man auch zwischendurch machen.
Genau, ich mache 2 Minuten, schaue mir das Video an und ist schön.
So. Okay, ich habe eine kleine Webseite, habe ich auf dem Linux-Tag kennengelernt. Und zwar, wenn man bei OpenStreetMap mal schnell was eintragen will. Und nicht erst diese komische bloated Java-Software runterladen will und das machen will, sondern einfach nur mal einen schnellen Punkt irgendwo eintragen will. Hier, was weiß ich, hier ist ein Bäcker, hier ist eine Spaßkasse, hier ist eine Parkbank, was weiß ich. Dann kann man da einfach einen Punkt setzen, das markieren, eingeben, gut ist und schon hat man ganz einfach mit wenigen Klicks OpenStreetMap gefixt.
Und sie haben Bilder.
Bilder?
Bilder.
Ja,
was?
Also ich muss ja sagen, die Seite sieht jetzt ja nicht mal so übel aus und die haben auch die tollen optionalen Social Buttons, die von Heise. Mhm.
Die optionalen
Ansprüche. Aber die Domain ist schon ein bisschen komisch. Also ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so yuppies.geo.
Ich habe irgendwie gedacht, so eine Yuppie-Seite einfach.
Ja, das Projekt ist noch relativ neu und geoclub.de gehört dem Mönch sowieso schon.
Deswegen. Das hört sich ein bisschen nach Geocities an.
Ja, genau, das hatte ich auch gedacht.
Yuppies von Geocities.
Das sind dann so
super Hipster. Was war das? Früher waren es Hipster und jetzt ist es einfach super old.
Ja, Yuppies sind Young Urban Professionals, glaube ich, ausgesprochen.
Ich weiß es also nicht. Ja, aber daran würde ich tatsächlich nicht denken.
Ja. Hier geht es aber um Yet Another Point of Interest
Submitter. Ja, ich weiß, ich kenne das Schema. Du weißt ja, Yaxim und so.
Ja, ja.
Ja, genau.
Yet Another.
Genau.
Ja,
solange es nicht.
Ja. Das war damals aber auch lustig.
Das war lustig. Ich muss sagen, das ist immer noch lustig. Ja.
Aber um zurück zu Yappes zu kommen, also man kann da entweder seine Position irgendwie mit Punkten angeben, ja, Longitude, Latitude, oder man lädt ein kleines Bild hoch, dann lädt er sich aus den
EXIF-Daten
oder eine GPX-Datei, genau. Und ja, kann man einfach anklicken und so mal schnell einen Punkt fixen. Vielleicht ganz lustig, ich habe es jetzt noch nicht benutzt, aber ich benutze ja jetzt auch ein bisschen JAWSOM, um mal hier und
JAWSOM?
Da. Ja.
Was ist denn JAWSOM?
JAWSOM ist JAWSOM.
JAWSOM.
Hi, die awesome.
JAWSOM ist dieses Java OpenStreetMap Editor.
Also doch nicht awesome.
JAWSOM. Nee, ist nicht awesome. Ist JavaScript.
Der
Java. Java, es sieht halt so aus wie so eine Java-Anwendung. Aber da kannst du halt von OpenStreetMap den Bereich runterladen und kannst alles Mögliche editieren. Dann kannst du es dann als komplettes Ding wieder hochladen. Mhm. Da braucht man aber halt schon, ich habe mir jetzt mal erklären lassen auf dem Linux-Tag, wie das mit Relationen geht, weil ich so Wanderwege anlegen wollte. Und das, da muss man dann halt schon sich so ein bisschen reinfummeln. Aber es ist ganz witzig. Da kannst du wirklich alles machen, was die OpenStreetMap so kann.
Genau, aber in Deutschland ist es eh schon fertig.
Deutschland ist nicht fertig. Ja,
Für Wanderwege, bitte Wanderwege.
Das ist wichtig. Wanderwege, Busverbindungen.
Ich meine, das ist ja das, was OpenStreetMap ausmacht. Du willst ja so viele Daten, wie es geht.
Du willst alles. All die Daten.
Alles da drin haben. Und ich meine,
dann gibt es dafür wenigstens Punkte. Warum machst du es denn überhaupt?
Ich meine, du willst ja auch wissen, wo, keine Ahnung, wo ein Vogelschiss auf der Straße liegt.
Ja, genau. Und wo der Kaugummi festgetreten ist.
Genau. Aber warum kriegst du dafür keine Punkte?
Genau, das wäre doch viel besser,
das wenn man dafür Punkte bekommen. Das ist doch einer von diesen, wie hießen diese, die zweite Art
Distributed
von
Thinking.
Distributed Thinking oder das andere, das, was auch immer das war.
Das andere?
Ja,
das
gibt noch ein drittes irgendwie. Hm. Kriege ich auch nicht mehr zu sagen. Jedenfalls, Distributed Thinking ist ja quasi sowas. Ja, nur du kriegst keine Punkte dafür, das heißt, das ist für den Arsch.
Vielleicht gibt es ja Punkte und ich habe es bloß noch nicht mitgekriegt.
Du kannst vielleicht den Wanderweg nach dir nennen.
Es gibt Karma-Punkte oder so. Das wäre auch cool, wenn man Straßen nach sich benennen könnte.
Ja.
Ja, also so Wanderwege kannst, von mir aus.
Du kannst die es ja auf jeden nicht. Fall machen. Das löscht halt dann bloß einer. Nee, Wanderwege haben schon einen bestimmten Namen.
Was?
Naja, der eine, den ich anlegen wollte, heißt Hofjagdweg.
Und das hast du nicht gewusst?
Doch. Aber ist halt nicht eingezeichnet in der OpenStreetMap.
Warum nicht?
Ja,
das ist irgendwie
weil cool halt in OpenStreetMap noch nicht alles drin ist und deswegen gibt's Leute, die machen das.
Shit, das macht keinen Sinn einfach.
Kriegst keine Punkte? Das macht keinen Sinn.
Kriegst keine Punkte.
Was weiß ich?
Genau. Dann sag doch keine mal den Punkte, keine Competition.
Nee, so einfach ist es. Keine Punkte, kein Mitmachen.
Also alles, was man braucht, ist ein OpenStreetMap-Account, sowohl bei diesen
Yuppies.
Als auch wenn man mit JAWSOM, also mit dem Desktop-Tool arbeitet.
Ich meine, wenn du schon einen Account brauchst, dann kannst du auch Punkte bekommen dafür, oder?
Ja, mein Gott, du stehst halt auf Punkte. Mir ist es völlig bums. Ich will halt die Sachen fixen.
Weil du der
für Welt was Gutes, Karma.
Genau.
Weil du der Welt was Karma. Gutes tun willst.
Ja. Vielleicht, weil es ihn stört, dass dieser Weg da nicht drin ist.
Oh Gott, ich hatte
das so sehr. Ich störe es so hart, dass dieser Weg da nicht drin ist. Und das.
Genau. Nicht geklemmte Wege haben meine Eltern getötet.
Genau. Sie haben nicht gewusst, dass dieser Weg da ist, ansonsten hätten sie es schaffen können.
Nee, und dann sind halt auch ein paar Sachen falsch. Da ging irgendwo ein Weg durch, wo eigentlich ein Grundstück ist. Und dann habe ich den gefixt. Es gibt einfach ein gutes Gefühl, dass du das fixen
kannst. Für mehr Karma.
Für Doppelkarma. Das ist quasi wie Source Code fixen von anderen Leuten.
Siehst du? Genau, Pull
Request. Aber da siehst du wenigstens, dass du es warst.
Na, hier siehst du auch,
dass du den Claim. Du kriegst den Claim.
Na klar.
Steht da irgendwo, ist von Ingo gemacht.
Ja, wenn du die Straße dann in irgendeinem Modus anklickst, siehst du, wer der letzte Bearbeiter war, ja?
Wer der letzte Bearbeiter war, ist das für ein Scheiß?
Wie?
Du willst Achievements.
Können wir diese Diskussion lassen?
Das ist keine Diskussion, das ist Wahrheit.
Okay.
Wir können mit der einfach mit anderen Wahrheiten weitermachen.
Genau, nämlich
Wi-Fi. Das ist mein Pick. Und zwar ist es, wonach ich schon längere Zeit mal gesucht habe, und zwar Wi-Fi ist so automatisiertes Wi-Fi, wie würde ich es nennen? Gut Deutsch.
Kaputt machen?
Wi-Fi, genau. Automatisiertes Wi-Fi kaputt machen. Und zwar, was es macht, es schaut nach offenen oder nee, nach geschlossenen Wi-Fi-Netzen, zum Beispiel WPA2 und Web, schaut, ob die zum Beispiel VPS aktiviert haben. Wenn ja, benutzt es, versucht es da, holy entsprechende shit. Tour zu benutzen, und es ist super bunt.
Es hat einfach super viele if-else.
Oh, das ist also
ja, alter Scheiß.
Nee, also das,
und
das
super
ist
ASCII-Art.
Nee, das ist Case. Also du weißt ja, in Python gibt es kein Case und deswegen ist es alles else if. Das ist okay. Aber das Schlimmste ist, dass es einfach für alles achso, genau.
Jetzt komme ich schon auf
tausend Konstanten. Und genau, es setzt keine Konstanten, es setzt globale Variablen, die aber noch im Scope von den Funktionen sind, ja. Und das macht mich kaputt. Also das macht mich in meinem Kopf kaputt. Das Problem ist einfach, wenn die Variablen in eurem Code den Scope mit abdecken von euren Funktionen, also wenn ihr neue Funktionen macht und dann habt ihr da drüber Variablen definiert, dann könnt ihr die zugreifen, ohne dass sie global sind.
Ja.
Und dann, ihr müsst nicht oben global schreiben, weil sie nicht global sind, weil sie einfach im Scope sind. Also seid nicht irgendwie wie dieser, also wie die Leute von Wi-Fi, sondern schreibt guten Code. Wenn ihr Code schreibt und den, nee, eigentlich ist mir auch egal, weil er funktioniert und das ist ziemlich cool. Und was es eigentlich ist ein Wrapper um die ganzen anderen Tools, die auch dieses WPA-Knacken machen.
Nur automatisiert.
Nur automatisiert.
Mit weniger Interaktion.
Genau, mit zum Beispiel probiert er, also schaut nach, welche Wi-Fis gerade alle da sind, scannt danach und versucht dann der Reihe nach erstmal die irgendwie, wartet erstmal auf den Handshake, damit er den knacken kann, probiert das aus und wenn das halt nicht geht, probiert er das nächste und so weiter und so fort. Und zum Schluss hat er hoffentlich irgendein Wi-Fi-Netz geknackt. Und das ist ziemlich cool.
Yay.
Nur der Code ist halt nicht schön.
Egal, aber wie gesagt, das Richtige macht.
Aber ich habe mir aus Versehen angeschaut. Das war ein Problem. Ich wollte schauen, was ich denn brauche, damit das funktioniert. Oder was die machen, um diese ganzen Sachen zu benutzen, habe ich gesehen, ist eigentlich nur ein Wrapper, um die Tools, die sie hätten.
Ja, halt die benutzen sind. Wahrscheinlich dann die Aircrack Suite oder sowas, oder?
Genau, die benutzen Aircrack, die benutzen Reaper. Mhm. Reaver heißt es, glaube ich. Das ist das, um das WPS zu knacken, und dann benutzen sie Cowpatty und Pyrit, um WPA schnell zu knacken. Aber das braucht man nicht unbedingt.
Jo.
Ja, genau. Das ist Wi-Fi.
Genau, ich habe was super Triviales, nämlich Umzugskartons.
Du hast Umzugskartons gekauft?
Ja, habe ich.
36 Euro?
Ja, keine Ahnung. Wo soll ich die sonst herbekommen?
Was Leute fragen. Shack
zum Beispiel? Nee, das sind keine ordentlichen.
Die sind ordentlich
genug. Die gibt's überall.
Die hast du letztens sogar gesehen, die standen bei mir im Flur.
Ja, ich weiß.
Ja,
ich habe nicht gedacht, dass du mit 36 Euro ausgeben hast.
Doch. Ja, ich bin gerade im Umziehen.
Für Pappe.
Und ich hatte keinen Bock, großartig meine Zeit zu opfern und in der Gegend rumzurennen und irgendwie rauszufinden, wo ich ordentliche Umzugskartons herbekomme. Deshalb habe ich die nächstbesten gekauft, die ich auf Amazon gefunden habe, und die sind gar nicht schlecht.
Das sind Kartons. Also,
ja, sie sind aber stabil genug, um auch mal ein paar Bücher zu halten. Und
ja, man kann sie einfach zusammenfalten. Umzugskartons.
Ja, man kann sie einfach zusammenfalten. Sie machen, was ich davon erwarte. Und
sind Umzugskartons.
Sind Umzugskartons, ja.
Gut.
Und ich habe mal ein bisschen rumgefragt, wenn man die Dinger im Baumarkt kauft, dann sind die halt auch tatsächlich
noch
nicht,
teurer.
Nicht Boah, wirklich so, billiger oder nee. Sogar noch sehr viel teurer.
Ja, oft sogar wenn du sie nur leihst, was ich schon super dreist finde.
Ja. Also im Zweifelsfall habe ich jetzt halt einmal einfach mal 25 Umzugskartons und
kannst daraus eine Burg bauen.
Ja, das ist einfach genau, super. Genau, ich kann mir eine Kartonburg bauen in meiner neuen Wohnung.
Ja, das
wäre cool. Awesome. Ich nehme einfach nur das eine Zimmer und mache im zweiten eine Kartonburg.
So, hast du Kinder?
Hey, ich habe ein Problem.
Burg. Ich habe eine Burg.
Aber dann bitte auch noch so Bällchen reintun, dass wir reinstecken können.
Oh shit. Scheiße, du bringst mich auf Ideen.
Hatten wir ja schon mal.
Ja, weißt du, deshalb habe ich auch diesen Mob hier dabei.
Ja. Für die Bällchen?
Nee, für die Wohnung.
Ich will gar nicht wissen, was du mit diesem Mob zu Hause machst.
Leute moppen. Moppen.
Moppen.
Okay. iCat.
iCat. Nicht auf die Seite klicken, weil die ist super creepy. Jetzt habt ihr es gemacht.
Ja, ja. Ich meine, Felix, das hättest du ja denken können.
Ja, genau. Oder? Deswegen war ja auch
mein Plan.
What the? Jedenfalls, es geht darum,
Herz in der Hand und so drückt es.
Jedenfalls,
Edition Creepy. Was zum Teufel?
Jedenfalls,
DEFCON.
DEFCON ist gut. DEFCON ist, also wenn irgendwas auf der DEFCON war, ist es automatisch mal besser. Das Tool heißt iCat. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber es geht darum, dass du so Maschinen im Kiosk-Mode own kannst. Und zwar automatisiert quasi. Also er probiert dann halt ein paar Sachen aus, die dann dich bis zu einer Shell auf dieser Kiosk-Maschine, also zum Beispiel, du hast irgendwie so eine Kiste und da kannst du bloß Websurfen zum Beispiel. Und dieses interaktive Kiosk-Attack-Tool, iCat, hilft dir dann quasi den Weg bis zur Shell auf dem Kiosk-System.
Ja. Sehr gut. Ich habe mal wieder was total Absurdes. Das ist mir gestern irgendwo entgegengeflogen. Ich habe es auch schon mal getwittert und das fanden scheinbar Leute toll. Deshalb sage ich es jetzt nochmal. Das Inflatable Cockfighting Set bei Amazon.
Ich habe darauf geklickt und habe gedacht, nein!
Oh mein Gott, wie awesome ist es denn bitte?
Ja. Wenn ihr unbedingt eure Amazon-Statistiken ruinieren wollt, dann...
Das hat tatsächlich sehr viel WTF-Faktor.
Faktor.
Der Faktor, ja. Also das ist einfach ein Set aus zwei aufblasbaren Penissen, mit denen diesmal kann man sich umschnallen und damit gegeneinander kämpfen. Das ist schon so absurd. Also die Kommentare sind übrigens auch ganz amüsant. Ich finde so Ausdrücke wie, ich habe meinen Freund ganz schön doll umgepimmelt. Irgendwie lustig.
Ich guck mal bei den China-Resellern, ob die auch so Inflatable Cockdinger haben.
Also es ist amüsant genug, dass man das mal hier erwähnen könnte und ich hatte zumindest mal Spaß, die Seite durchzulesen.
Gott sei Dank
vielleicht will sich mal jemand kaufen.
Gott sei Dank ist es nach genau, 22 Uhr.
Natürlich.
Wir sind immer nach 22 Uhr, immer zu spät anfangen einfach.
Okay, dann Clippy.
Clippy.js.
Clippy.js. Clippy, das kleine Krokodil.
Genau, Clippy, wer vielleicht kennt es noch einer von Microsoft Office. Clippy, das helfende
Clip. Oh, ja, das waren noch Zeiten.
Wie heißt Clip?
Keine Ahnung.
Wie heißt denn das?
Paperclip.
Paperclip, genau.
Also die Büroklammer.
Büroklammer, genau.
Nein, mein Browser ist abgestürzt. Hat Clippy nicht überlebt.
Oh, wenn man jetzt noch ein bisschen Nostalgie haben will, dann kann man jetzt Clippy in seine Webseite einbinden.
Oh, wie mache ich denn das? Kann ich ihn
du nimmst
ihn
überall
hinschieben?
Nimmst du ein Stück JavaScript? Oh, shit,
ja. Kann man auch Merlin nehmen? Ich will Merlin haben.
Guck mal, genau, du kannst also, doppelklicken und dann macht er lustige Animationen.
Ja, genau. Also du kannst jetzt dann noch Clippy die Büroklammer nehmen, Merlin den Zauberer und dann Rover diesen komischen Hund.
Der Geräusche macht der.
Oh, shit. Man kann auch noch irgendwelche Animationen machen. So,
jetzt habe ich zwei davon.
Oh, shit. Das wird ja immer besser.
Jedenfalls, klick mal doppelt.
Genau, man kann das Teil auch noch animieren. Das ist eigentlich ganz cool. Wenn man dann auf die Actions klickt, dann macht das Ding auch noch irgendwas und formt sich zu einem...
Das, was er früher schon so gemacht hat halt.
Also ich finde, das macht super viel Sinn.
Das ist einfach cool.
Also und wir beschreiben wieder das Internet. Und du kannst es in jede Webseite einbinden.
Genau, das ist einfach ein JavaScript-Ding, was man in seine Webseite einbauen kann.
Können wir das mal in unsere Webseite einbauen?
Nee.
Doch, wir können das nächste
Mal. Nee,
wir können
das
jetzt einfach. Nee, du kannst es eh nicht probieren, deswegen
geht nicht. Ist verboten.
Wieso nicht? Wir können es jetzt eine Woche einbauen.
Nein.
Warum?
Weil das nervt.
Also eine Woche lang ist cool.
Nein.
Danach nervt's.
Nein.
Nee.
Komm, wir bauen es ein.
Komm, bau dir einfach eine eigene Webseite und baust da ein.
Genau, mach's einfach auf ingoebel.de, dann haben wir das Problem.
ingoebel.de. Fucking redundant.
Redundanz einfach. Mehr Redundanz.
Ja. Doppelredundanz.
Hält gut.
Hey, doppelt, auf jeden Fall. Redundanz ist ja cool, aber wenn du musst halt auf mehreren Systemen haben, dass die Redundanz auch was bringt.
Ja.
Sind wir durch?
Nee. Ich hab noch einen Vortrag, der geht, glaube ich, auch über 2 Stunden und der nennt sich Optimize Performance with
Performance
and Scalability with Parallelism and Concurrency, bitch. Oder waren es waren plus 4.
Ach, verdammt. Mist.
Nee, wenn du Optimize
mitnimmst. Ja, wenn man Optimize mitnimmt, dann passt
das. Dann reicht es auf jeden Fall.
Das ist ein echt cooler Vortrag, wo jemand, jetzt kommt's, in Python, also komplett auf Basis von Python, erklärt, wie man mit I.O. arbeitet, was das für Implikationen hat, was Non-Blocking, was Blocking-I.O. ist, was Threads sind, was Coroutinen sind, was Generators sind und so weiter. Das ist also echt sehr, sehr ausführlich. Und der Mensch, der den Vortrag hält, der macht auch einen sehr kompetenten Eindruck und der hat gemeint, irgendwie Python war, glaube ich, seine 18. Programmiersprache, die er gelernt hat oder so.
Ja.
Und ich habe mir den tatsächlich, der geht sogar fast 3 Stunden, ich habe mir den tatsächlich fast ganz angeguckt und das lohnt sich echt. Da lernt man noch jede Menge dabei. Und man lernt sogar jede Menge, auch wenn man jetzt nicht unbedingt täglich in Python programmiert, weil er halt auch die Konzepte allgemein anspricht.
Ja.
Ich meine, klar, wenn es jetzt auf irgendwelche Implementierungen und bestimmte Bibliotheken rausgeht, dann kann man damit in Ruby wahrscheinlich jetzt nichts anfangen, aber die Konzepte sind auf jeden Fall schon mal gut erklärt.
Genau. Sehr cool. Ich musste sagen, die Seite, wo die Clippy.js-Seite, die Hauptseite davon ist ja schon ziemlich cool, muss ich sagen. Die haben nämlich irgendwie Human Readable Analytics. Und das sieht schon cool aus.
Yay.
Wollte ich jetzt mal sagen.
Und man kann sie auf GitHub forken.
Und man kann sie forken. Das macht's doppelt besser.
Fork you.
Fork you.
Bin ich eigentlich der Einzige, der hier gerade verdammt?
Nein.
Nee, deswegen okay. Sind wir durch? Können wir Schluss machen?
Ich glaube, wir sind durch.
Oh, Gott sei Dank. Dann, ja, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Sicher.
Ich denke schon.
Also, du willst mich nicht wieder hören, oder?
Doch, ich höre dich grundsätzlich.
Ah, okay. Gerne.
Gut. Er kann sich nicht dagegen wehren.
Ich kann ja eh nichts dagegen machen. Außer du bist wieder Messias für uns.
Genau.
Genau.
Irgendeiner Open Source Messias.
Ingo, der Open Source Messias.
Messi.
Der Open Source Messi. Sehr gut. Ja, dann tschüssi und so.
Jo,
habt Spaß. Ciao. Ingo, sag's.
Was?
Habt Spaß.
Ach so, am Gerät.
Ja.
Und ich wünsche euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht vom Trecker überfahren.
Genau. Oder
springt nicht gegen
U-Bahn. Springt nicht gegen U-Bahn. Das ist genau. Eine beschissene Idee.
Ja. Versucht nicht zu verdampfen.
Versucht, ja.
Und lasst es mit dem schlechten Code.
Ja, genau.
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.